Schnitzschneider, der unprofessionelle Fachpodcast für Unterhaltung.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Insider. Willkommen im Jahr 2016. Und wir machen weiter. Wir beginnen mit der Zukunft sozusagen, so ein bisschen. Mit Smartwatches. Wir wollen über die Apple-Uhr, die Apple Watch reden.
Die Apple-Uhr.
Ja, oder auch iWatch wird wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal fahren. Also ich nehme es kein Übel, wenn er irgendwie iWatch sagt, hier, weißt du, was gemeint ist?
Ich schon.
Okay.
Meister Gastgeber gleich, was Phase ist hier.
Gästen. Und zwar dem Klaus, den ich durch die Kulturpessimisten bzw. dann auf dem Kongress mal kennengelernt habe.
Hi ho.
Ja, und dem Teddy, der ja auch in der Podcast-Welt nicht ganz untriebig ist.
Hallo.
Und so Sachen macht wie alle bis dahin erschienenen 4 Staffeln Game of Thrones besprechen.
Oh ja, ja stimmt. Storm of Thrones heißt das Format bei Teddy Good Movies, genau.
Ja, das war mit Sir Tomate, ne? Oder?
Das war mit Philipp Süßmann von Serien.Ninja. Ja. Der war ein ehemaliges Mitglied von Serienjunkies.de.
Oder so, weiß ich gar nicht. Nee, irgendwo.
Ja.
Wirst du oft mit dem Esel und Teddy verwechselt?
Also der Stefan Proksch, der von Esel und Teddy ist. Quatsch, weiß auch jeder.
Was? Ist, ich nicht.
Nein, eigentlich nicht verwechseln, weil. Okay. Weil ihn hörst du immer nur mit dem Esel zusammen und oder halt mit diesen, das weiß doch nur deine Oma, Podcast mit den ist das der Nick von der Wochennotiz? Ich glaube, das ist der Nick von der Wochennotiz. Da hört man ihn ja zusammen mit diesen Fußball-Podcast oder wie das da heißt. Nein, aber ich werde eigentlich nicht verwechselt.
Okay. Oder alleine, wenn er sagt, wer gerade im Auto vor ihm herfährt.
Ja, das ist ganz
ehrlich. Ein super Podcast.
Leider viel zu selten das Ding, aber das ist herrlich. Das geht ja meistens immer nur so 2 Minuten oder so, aber auch herrlich. Nein, ich werd nicht verwechselt. Ich habe ja auch ein ganz anderes Konzept so. Also genau. Mhm. Ja, danke für die Einladung.
Ja.
Ebenso.
Ganz spontan selbst eingeladen hatte sich.
Genau. Da bin ich ja selbstlos.
Aber dadurch wahrscheinlich, dass wir da jetzt irgendwie versucht haben, zu dritt so ein Setup aufzubauen, auch mal irgendwie noch einen komischen Bug gefunden in diesem Studio-Link, ne?
Ja, genau. Also eigentlich wollten wir komplett Zukunft benutzen, sagen, und mussten dann doch wieder auf die Wählscheibe zurückgreifen, die da Skype heißt.
Was man aber vielleicht gemerkt hat, ne? Weil als wir noch im Studio, in der Beta-Version vorhin in Studio-Link waren, da haben wir uns alle, abgesehen von Delay und Rückkopplung, bla bla bla, aber die Soundqualität war, als ob wir wirklich alle im gleichen Raum sitzen.
Genau.
Und jetzt sind wir wieder auf Skype und jetzt hat man wieder, ja.
Störgeräusche, irgendwelches Knistern und ja.
Aber ein Riesen-Shoutout an den Sebastian von Studio Link, der stellt da gerade echt was wahnsinnig Gutes auf die Beine.
Genau, also wenn ihr irgendwie Podcaster seid und von Skype oder Mammel genervt seid, ist die Ablösung in greifbarer Nähe.
Jawohl.
Und wir wollten aber eigentlich
wir sprechen heute doch über die Samsung Galaxy Gear, ne?
Ja, genau. Okay. Also jedes Mal, wenn irgendwie so Android so, also Samsung ist voll scheiße. Kollege auf Arbeit hat sich irgendwie so ein Samsung S6 oder so geholt. Also dieses neue mit diesem am Rand gebogenen Display da.
Samsung Galaxy Edge.
Samsung Galaxy Edge, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich den dann zusammen mit einem anderen Kollegen, der ein HTC hat, gebasht. Weil, naja.
Also es ist nicht schlimm, wenn jemand einen Samsung hat, wir machen alle mal Fehler. Es ist okay.
Es sei denn, er telefoniert mit jemandem, weil das klingt immer noch mal so eine ganze Portion schlimmer, als es mit jedem anderen Telefon klingt. Ich weiß nicht, was sie da verbauen an Technik in ihren Geräten. Das ist echt grausam.
Ich werde der Chat bestimmt überflutet von Android-Usern, die dich hassen werden.
I don't care. Wenn wir gerade auf der Arbeit wird halt eine App entwickelt, so gleichzeitig für iOS und Android, und es wird immer mit dem Android-Gerät getestet. Und wenn mir das nur noch jemand unter die Nase hält, so hier, probier das mal aus. Ich so, ich nehme mal kurz mein eigenes iPhone. Und das ganz, ganz schlimm.
Ich kann mich noch erinnern, als die News kam, dass die Bahn jetzt auch eine App raus hat. Warum denn als erstes auf der Apple Watch? So, und dann waren so, ja, ist halt entsprechend auf dem Markt verbreitet und ja, zukunftsträchtig etc. und überschaubare Geräte, für die man da entwickeln muss. Wenn du ja bei Androidware für verschiedenste Gerätschaften irgendwie entwickeln musst. Ja, ich muss mich gerade hiermit mal Stream-Nachfragen beantworten. Delete. So. Ja, irgendwie Multitasking, also ich lasse mich immer sehr leicht von Twitter dann, etc. Ablenken.
Fangen wir doch einfach mal an, wie lange habt ihr denn schon alle eine Apple Watch?
Man muss ja, also wir können uns ja leider nicht sehen, aber man könnte jetzt jeweils auf das Display des anderen gucken, dann könnte man es erahnen. Also von den Kratzern her etc.
Also dadurch, dass ich in einer nicht ganz unbekannten Lifestyle-Elektronik-Einzelhandelskette arbeite, habe ich sie seit dem ersten Tag. Also ich habe sie seit dem 28. April diesen Jahr, letzten Jahres, wo sie offiziell verfügbar war. Und bin dadurch bedingt, dass ich halt in einer gewissen Lokalität arbeite, halt auch der erste in Hamburg gewesen, der sie besessen hat. Okay. So, und den entsprechend kann ich also auf Langzeiterfahrung wirklich zurückgreifen. Und Kratzer habe ich keinen einzigen.
Okay. Keine. Welche Version?
Ich habe die 42 mm Edelstahl-Variante mit ursprünglich weißen Armband geholt, aber mittlerweile habe ich 11 Armbänder.
Okay.
Und je nachdem, wie mir gerade ist, was für ein Kleidungsstil ich am Tag habe, passe ich halt auch die Armbänder daran an.
Also ich habe halt heute im Saturn oder im Mediamarkt die Edelstahl schwarz gesehen. Da hat mir der Body nicht gefallen, also farblich. Und auch die Sportvariante mit diesem güldenen und blauen Armband, dass er dieses Gülden auch eher so, ja,
also
Pillow ist, aus.
Ich denke, so die Diskussion habe ich ja jeden Tag. Und ich glaube einfach, dass das absolut subjektive individuelle Geschmacksfrage
ist.
Also es gibt jetzt aktuell 58 verschiedene Modelle, die du halt out of the box kaufen kannst, wenn du möchtest. Und den entsprechend mit 137 Kombinationsmöglichkeiten. So. Und dementsprechend, das ist mit Absicht so gemacht, damit du halt ein sehr, sehr breites Band halt auch abdecken kannst von Leuten. Mhm. Ich persönlich sage, ich liebe meine Edelstahl-Variante, aber hätte es zum Start schon zum Beispiel die Sport gegeben in Gold mit mitternachtsblauen Armband, ich glaube, dann wäre ich schwach geworden, weil die finde ich echt hübsch. Die anderen Sport in hell und in dunkel Aluminium, also Space Black wird es ja genannt, gefallen mir zum Beispiel optisch nicht. Also meine Frau hat von mir eine helle helle Sport halt gekriegt, aber die muss halt einfach auch eine leichte Uhr an Handgelenk haben, die ist Reiterin und dementsprechend darf da halt nicht so ein schwerer Klotz halt dran sein, Anführungszeichen. Aber ich finde halt einfach, dass es Geschmackssache halt einfach ist. Also ich zum Beispiel mag die Space Black Edelstahl zum Beispiel gar nicht, auch wenn viele Leute sagen, ja, ist ja die hochwertigste und die teuerste und ich mag sie halt null leiden. Das ist einfach Geschmackssache, glaube ich.
Also wir haben auf dem, Klaus und ich haben auf dem Kongress festgestellt, da saßen wir bei der Kulturpessimisten Vorbesprechungsrunde zum Kongress und dann saßen halt irgendwie drei Leute mit einer Uhr und so, oh, guck mal, dann haben wir kurz über die Uhren so ein bisschen gelabelt und haben wir auch festgestellt, so, also meistens sieht man irgendwie Die schwarze Sport. 42 mm.
Weil es die erschwinglichste ist halt.
Ist die erschwinglichste und so farblich, die halt die irgendwie am besten aussieht. Und bei, ich weiß nicht, wie das so ist, aber weißes Armband, gerade so dieses, aus Kunststoff, sieht wahrscheinlich nicht lange so schön weiß aus.
Doch, also ich habe ja fast 4 Monate lang nur das weiße Armband gehabt, bevor ich dann angefangen habe, mir die anderen Bänder zu holen. Mhm. Und der Trick ist einfach der, du musst es halt einfach mal pflegen. Also einfach abends, bevor du sie oder wenn du sie ablegst, es ist tatsächlich so, einfach wenn du sie ablegst, einfach mit einem Feuchttuch reinklemmen, einmal durchziehen und dann mit einem normalen Handtuch einmal wieder trocken. Okay. Das sind 10 Sekunden. Das Ding ist antibakteriell, das ist schmutzabweisend, der Schmutz liegt nur drauf. Das heißt, wenn du es trocken einmal, wenn du es einmal feucht abwischst, dann geht der Schmutz automatisch ab und es ist wie am ersten Tag. Hm. Ich verstehe immer die Leute nicht, die kommen und dann sagen, ach, mein Armband ist dreckig und cool. Ich sage, ja, dann musst du es mal putzen.
Also ich nehme meine halt immer morgens dann mit unter die Dusche, lass dann einmal kurz Wasser drüber laufen und dann lege ich sie halt erst ab. Also so halt mache ich die sauber.
Okay.
Geht alles. Ja. Also das ist
ja.
Michael, wann hast du deine geholt?
Ich?
Ja.
Ich habe meine jetzt im Dezember bestellt als vor Weihnachts- und vor Geburtstagsgeschenk. Also sie kam auch
du bist aber ein Spätzünder hier.
am 9. Dezember an. Ja, ich habe erst wirklich, also ich hatte das Geld definitiv nicht, um das immer zu zahlen. Dann habe ich aber gesehen, beim Stöbern auf O2, mein Telefonprovider hat die jetzt im Angebot und auch in mit der Möglichkeit in Raten das Ding abzubezahlen halt. Und da dachte ich, ich muss sie jetzt kaufen. Zugeschlagen.
Schwarz, Space Black oder was?
Ja, genau. Und also insgesamt ist der jetzt Gesamtpreis, den ich dann am Ende dann bezahlt habe, irgendwie 40 Euro mehr, als wenn ich sie so auf einmal gekauft hätte. Und das geht noch, finde ich.
Klaus, welche Variante hast du an Arm?
Ich habe auch die 42 mm Space Black, Sport Black, aber auch, weil sie, zum einen, weil sie mir optisch am besten gefällt mit dem matten Design und ich habe es mir alle mal angeguckt, habe alle mal am Arm getragen und das war halt so die mir am besten gefällt hat. Das Einzige, was mir noch nicht so gefällt, ist das Gummiband dazu. Da werde ich mal gucken, demnächst irgendwann nochmal eine neue, nochmal was dazu holen.
Ja, ich habe also, mir die, ich habe mir noch ein Armband bestellt, also immer so ein, mit so einem mechanischen Schloss, das war ja so ein Edelstahlarmband, aber da habe ich festgestellt, okay, wenn ich das eng...
Aber Third Party, ne?
Third Party eng anliegend trage, dann stört das mich beim Arbeiten, weil ich halt die ganze Zeit das Handgelenk irgendwie bewege und das piekst dann schon irgendwie so ein bisschen. Und hatte jetzt dann noch, das kam dann verspätet irgendwie aus Dritthersteller irgendwie so dieses Mitternachtsblaue bestellt. Mhm. Und da hatte ich dann erstmal das Problem so, jetzt muss ich meine Watchfaces erstmal farblich anpassen, dass sie zu den blauen Armband passen. Und fand ich ganz nice. Ansonsten so ein Gummicase habe ich auch bestellt. Und hab
Case?
Ja, also
Case wirklich so deine Uhr rum, nein.
So ein Teil, was wo du die Uhr so reinfropst. Oh, das ist sehr abenteuerlich. Und hab's
Mac, aber was machst du?
Ja, ich hab's aber bisher nur so kurz dran, so, okay, sieht jetzt schon nochmal ein Stück klobiger aus. Also ist jetzt nicht klobig, aber dann mit dem sah sie dann doch schon klobig aus und das ist wirklich so ein Gummibumper wirklich so.
Das brauchst du nicht. Das ist ein 7000er Aluminium-Lieferant.
Ja, dann habe ich dann noch beim Arbeiten festgestellt, okay, jetzt so oft stoße ich irgendwo nicht mit meinem Arm, mit dem Handgelenk irgendwo gegen. Jetzt, wenn ich jetzt meinen alten Job noch hätte, Reinigungskraft, und gut, da wäre das mit dem wegen Handeintauchen und sowieso noch schwierig, aber da ist es dann schon mal eher passiert, dass man irgendwie mit dem Handgelenk, mit der Uhr irgendwie so gegen die Wand und so beim Wischmoppschwingen etc. Aber ihr habt es jetzt auch erstmal wieder abgemacht und
Gott sei Dank.
Ja.
Aber ich muss noch dazu sagen, ich habe die Uhr quasi mir zweimal geholt. Ich wollte es erstmal ausprobieren. Im August war das bei mir, weil ich dann so die ersten Berichte von Leuten gehört habe, dass es eigentlich ganz cool ist und so. Und dann habe ich es mal ausprobiert und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt investiere ich hier mal das Geld. Und dann sagten mir die netten Leute in Berlin damals im Apple Store, ja, sie können die jetzt auch zwei Wochen ausprobieren und dann zurückbringen.
Okay.
Ja, okay. Das darf ich jetzt nicht kommentieren, aber macht man normalerweise nicht.
Wie auch immer, aber es stand auf dem Zettel so drauf und so weiter und so fort. Und dann, das war noch so die Zeiten von WatchOS 1 und dann war halt wirklich das Teil irgendwie ziemlich nutzlos. Und dann habe ich sie nach der Zeit dann auch wieder zurückgegeben. Und dann, als ich mir im Oktober dann das neue iPhone geholt habe, dann habe ich gedacht so, ach komm, jetzt machst du einmal den großen Rundumschlag und nimmst dir auch noch mal eine Uhr mit, weil ich zu der Zeit halt auch anfangen wollte, eine App für die Uhr zu bauen. Und dann will man auch ein Testgerät haben.
Ja, wird es ja auch sein. Also genau. zu diesen Alltagsdingen, was gerade sagen geht und Co., noch mal ganz kurz einzugehen, das ist einfach so, alleine nur die Sportvariante, die ja, man darf jetzt nicht sagen, dass sie schlechter ist, aber sie ist halt einfach von der Fabrikation her, wie bei Uhren, schon immer der Preis wird definiert bei Uhren, weil es ein Modeaccessoire im Prinzip ist,
ja.
Über das Material, das verwendet wird. Und die Sportwatch, die hat halt einfach, das ist eine 7000er Aluminiumlegierung, das ist eine nicht ganz alltägliche Aluminiumlegierung, die wird auch so in der Raumfahrt benutzt, das hat ein gehärtetes Ion-X-Glas durch Ion-Wärmeaustauschverfahren, das ist schon echt super stabil. Also wie Leute in eine Sportwatch einen Kratzer reinkriegen können, das frage ich mich halt immer, es passiert mal,
ja,
viel, viel seltener als man denkt, zum einen und zum anderen, würde ich mal ganz, ganz stark behaupten, die Uhren auf dem Markt, die jetzt kein Saphirglas haben, die haben immer, wenn sie kein, nochmal, achten auf die Formulierung, wenn es eine Uhr gibt auf dem Markt, die kein Saphirglas hat, dann hat sie, davon abgesehen, dann aber garantiert eine schlechtere Glasbeschichtung als die Sportwatch von Apple. Und dementsprechend, glaube ich, fährst du selbst mit dem Sportmodell, mit dem Einsteigermodell, wenn man es dann so bezeichnen möchte, verdammt gut was Bruchsicherheit und Kratzfestigkeit angeht.
Mhm. Rolli war ja seine Uhr in den Fahrstuhlschacht gefallen. Genau zwischen, also beim Aussteigen aus dem Fahrstuhl, genau zwischen die Lücke zwischen Kabine und Schacht quasi, also Rahmen.
Wie Tür. Wie passiert das, dass die Uhr einfach abfällt?
Und zwar, das habe ich jetzt auch schon mehrmals beobachtet, wenn du die Hand, das Handgelenk so ein bisschen nass hast, eben vom Händewaschen, und du hast zum Beispiel so, ich hab dieses, welches Band habe ich denn hier? SM. Und da habe ich es quasi auf dem drittletzten Loch. Und der Rest.
Also du betreibst kein SM, sondern du hast ein Band mit der Größe Small und Medium.
Ja, genau.
Okay.
Und der Rest vom Band, den ich reinstecke und unten drunter reinstecke, der ist relativ kurz. Und wenn ich dann so irgendwie die Uhr quasi so ein bisschen mal lockere und das Handgelenk nass habe, dann beobachte ich, dass sich das rausschiebt.
Ja, weil du nicht wirklich Arretierung hast. Warum nimmst du denn nicht das M- und L-Band?
Ja, das habe ich auch. Ich wollte es bloß quasi erklären, wie das passiert ist. Wahrscheinlich ist ihm das, und das ist ihm wohl auch passiert, oder erzählt. Und dann, ja, quasi hat sich so irgendwie gelöst und ja, dadurch ist halt die Uhr runtergefallen. Apple hat ihm die wohl irgendwie auf Kulanz wohl doch ersetzt, obwohl es eigentlich hieß, wenn die in zwei Teile angebracht wird, dann wird die nicht mehr ersetzt. Also Glas war halt komplett im Arsch und so, ne? Das ist wohl relativ weit runtergefallen. Die Uhr an sich ging aber noch, also die hat immer noch Verbindung mit dem Telefon und so, und der Body sah auch wohl ganz okay noch aus.
Ja.
Und ja, es hat wohl irgendwie ewig gedauert, bis er dann die da aus dem Schacht holen konnte. ja, ich habe mich dann auch gefragt, so wie geht das? Weil man schiebt das ja irgendwie drunter. Dann habe ich nochmal nachgehört und dann drauf geachtet. Und ja, ich kann das auch feststellen, dass das so passiert.
Das ist mir noch nie passiert, auch mit nass und interessant.
Ich krieg hier gerade einen Hörerkommentar von Anna, das ist eine Stammhörerin von mir, die hört wohl gerade zu. Die sitzen gerade im Auto und sie schreibt, meine Mitfahrerin hasst euch gerade. Sie hat jetzt Bedürfnis, sich eine Apple Watch zu
kaufen. Ja, genau, deswegen habe ich mir auch eine gekauft, weil eben die diversen Podcasts, in denen davon erzählt wurde, ne, so Roddy, der halt so, also bei Frischo ist, glaube ich, Roddy der Einzige, der einen hat, und der hat so gesagt, so, ja, es ist schon ganz nice, das Gerät. Und dann eben Kasper Klimerens Miro, Leitmedium, der bei Picknick am Wegesrand erzählt hat, wie er ja vorher die Pebble hatte und dann zur Apple Watch gewechselt hat. Und dann erzählt hat, wie toll die ist. Und dann habe ich auch so, also wenn jetzt hier um die Ecke ein Apple Store wäre und ich Geld hätte, würde ich jetzt eine gekauft. Und also es ist wirklich so, also mal diese Diskussion so, braucht man das? Also
da würde ich gern gleich mal einhaken.
Das spätestens, wenn man es dann hat, das ist eins dieser Geräte, wenn man es dann hat, möchte man es nicht mehr missen. Mhm. Und es nimmt einen wirklich sehr viele Sachen ab. Also wirklich, gerade bei mir auf Arbeit, das Handyverbot. Naja, das wurde die Tage nochmal angesprochen, aber Chef sagt dann so, ja, also, naja, lasst euch nicht erwischen, ne? und wenn wirklich mal irgendwie, also bei, ich habe es vorher immer auf Vibrationen gestellt und dann muss ich mal gucken, so, vibrieren, was ist? Hat doch nicht vibriert, Phantomvibration, ne? Kennt man ja, wie nennt man das jetzt eigentlich bei der Uhr dann? hatte ich nämlich auch heute, als ich unterwegs war.
Phantomticken.
Ja, Phantomticken oder Tippen, keine Ahnung. Also ich brauche in dem Fall höre ich so dieses Bing oder merke so durchs Tippen und brauche nur auf die Uhr gucken und dann weiß ich, ah, okay, hat mir irgendwer geschrieben, kann irgendwie noch kurz antworten, auch dieses Diktieren und so, das funktioniert echt gut. Oder ja.
Wie mal zurückhalten, dass ich nicht zu viel sage.
Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe sie jetzt in den letzten 4 Wochen oder so, ich glaube 3-mal oder so, morgens vergessen anzulegen. Und es ist mir dann erst irgendwie so beim Mittagessen oder nachmittags aufgefallen. Also ganz ernsthaft. Also ich ärgere mich dann einfach, weil ich mein Activity-Ziel nicht erreiche. Also. Aber das ist auch das Einzige, worüber ich mich dann in dem Moment ärgere. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das Ding im Alltag so viel erleichtert, dass ich jetzt sagen würde, das ist ein Gerät geworden, weswegen ich jetzt zum Beispiel zurückgehen würde, wenn ich es vergessen habe.
Teddy meldet sich gerade wie so einer, der was weiß in der Schulklasse.
Ich weiß was. Ja, Teddy. Also
ich danke. Der kleine Herr mit dem Hut in der Ecke, bitte. Das Ding ist halt, ich muss immer wieder betonen, unabhängig davon, dass ich in einer bekannten Lifestyle-Kette arbeite. Ich bin Fanboy der ersten Stunde. Nicht nur, weil ich in einem den entsprechenden Etablissement beschäftigt bin.
Von der Uhr.
Ich habe seit 3 Jahren, bevor die Watch rauskam, habe ich wirklich jedes einzelne Gerücht, das du irgendwo auf den gängigen Gerüchteseiten haben kannst, wirklich aufgesogen wie ein Schwamm. Weil die Watch für mich halt ein Synonym dafür ist, Platzhalter für, wo kann es irgendwie hingehen? Weil ich glaube, so in 30, 40 Jahren, da werden wir überhaupt solche Accessories gar nicht mehr tragen, sondern wir werden wahrscheinlich entweder ein Implantat haben oder irgendwie in diese Richtung wird es ja irgendwann gehen. Heute
Iron Man Helm als Kontaktlinse oder so.
Ja, okay, es klingt vielleicht bekloppt, aber das Gleiche würden Leute, die vor 30 Jahren gelebt haben, sagen über Sachen, die wir heute am Handgelenk tragen.
Ja.
Und dementsprechend, glaube ich, ist das gar nicht so verrückt gesponnen. Und ich benutze meine Uhr im Alltag extremst viel. Sei es darüber, dass ich mein komplettes Haus, das halt auch viel Hausautomatisierung hat, halt mache. Das heißt, ich kann...
Ja, das würde ich auch machen, wenn ich das irgendwie... Ja.
Ich mache das mal live. Ich sage jetzt zum Beispiel, Siri, mach mal eine Studiobeleuchtung aus. So. Hat sie gerade ausgemacht zum Beispiel. Siri, mach mal eine
Studiobeleuchtung. Super in einem Audio-Podcast.
Ja. Guck hier. Ja, ich könnte das auch so machen. Ich habe mir so ein Blink One gekauft, dieses USB-Teil mit einer LED drin, die man so ansprechen kann und auch über If This Then That. Da kann ich dann zum Beispiel auch Licht an- und ausmachen vom Bett aus, etc., solche Sachen.
Das geht, also wir sind ja gerade mit der Heimautomatisierung, fangen wir gerade ja alles an, weil dieses HomeKit-Protokoll zum Vernetzen des gesamten Haushalts und dann halt über Siri dieses Jahr erst richtig startet. Das ist ja schon seit 2014 wurde es announced, aber es ist jetzt erst gerade so ins Rollen gekommen.
Ja, das gibt immer noch.
Ich kann meinen kompletten Strom zu Hause über die Uhr ein- und ausschalten. Ich kann mein Fernsehgerät über die Uhr steuern, per Touch und per Sprache. Ich habe ein Kickstarter-Projekt unterstützt für ein Bluetooth-Türschloss. Das kommt bald. Damit kann ich komplett, wenn ich... Ja, das ist einfach, aber ich hasse es, wenn ich die Einkaufstüte in der Hand habe, ich muss die absetzen, damit ich meinen Schlüssel raushole, um die Tür aufzumachen. So kommst du einfach zur Tür hin, sobald du die Tür berührst, geht sie auf, gehst mit Einkäufen rein, Tür zu, schließt automatisch wieder ab, fertig. Bin ich in Urlaub, kann ich jemand anderen einen temporären Zugang geben, kann ich den auch wieder weggeben. Das ist für mich halt die Zukunft und ich bin großer Fan von Heimautomatisierung. Und das Schöne daran ist, als Schnittstelle musst du halt nicht immer dein Smartphone rausnehmen, sondern du kannst halt einfach das, was du eh am Handgelenk hast, du hebst einfach dein Handgelenk, sprichst einen Satz und das im Haushalt passiert, was du gerade haben wolltest. Und das ist etwas, wo ich es halt sehr exzessiv benutze. Ich finde, dass die Uhr völlig zu Unrecht momentan noch sehr beliebäugelt wird. Also so nach dem Motto, so, oh Gott, guck mal, ein Fitness-Device, das dir immer nur alle Stunde einmal sagt, steh mal auf, dann erkennt der Sensor das alles nicht und lalalala und sowas. Es ist, was viele Leute sich nicht bewusst machen, es ist die erste Revision, die es gibt von diesem Produkt. Und wir wissen alle, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie war dann das erste iPhone 2007 zu jetzt, dann sagt man heute auch, oh Gott, aber trotzdem war es der Wegbereiter und alles, was wir an Smartphones heutzutage auf dem Markt haben, beruht auf einem iPhone. So, und stellt euch doch mal vor, was Apple machen konnte zwischen iPhone 1 bis hin zu iPhone 6s, das können wir wieder einen Krieg losbashen zwischen Android und iOS, will ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Aber wie weit sind wir mit dem 6s mittlerweile gekommen? Das ist ja Wahnsinn. Das hat eine 327% höhere Performance als das erste iPhone. Leute, über 300 Prozent ja, höhere Leistungsfähigkeit.
Bei Bits und so haben sie sich gefragt, so, war denn das Scrolling in iOS schon immer so smooth und irgendwie in der nächsten Sendung haben sie erzählt, genau. Hörer hat sich gemeldet, er hat irgendwie iPhone Classic sich geschnappt mit iOS, irgendwas das Kleinste, was er einspielen konnte und ja, das Scrolling und so und das lief damals schon butterweich und alles solche Sachen. Ne? Und
ja, aber das ist halt, stellt euch doch mal vor, welches Potenzial haben wir meinetwegen in ein paar Jahren mit Apple Watch 3 oder 4 oder sowas. Ich weiß, es kommen wieder die ganzen Hater, die dann sagen, oh, jetzt bin ich wieder ein Beta-Tester, in einem Jahr kommt wieder die nächste und die nächste und
cool, ja, sag ich, aber das weiß
man ja inzwischen. Das ist doch keine Überraschung, das weiß man doch. Ja, und
das bist du mit jeder Technik.
Und am geilsten finde ich, das sind mir immer die Liebsten so auf iPhone.de und Cody dann da reinschreiben, zweierlei. Das erste, wo ich immer wieder lachen muss und den Kopf schütteln muss, sind diese Aussagen von wegen, weil, ja, ich warte lieber auf die Apple Watch 2, vielleicht hat die den ja GPRS inside. Und ich sage dann, gut, mach du das mal und ich freue mich so lange, dass ich die neueste Technik schon mal
habe. Ja, kann. Also ich habe auch erst überlegt, so, warte ich auf die 2 oder so, bevor die so rauskam und so, war ich auch so,
aber ja, ich denke, ist ja schon verkehrt.
Ganz nice und bis sie dann rauskam und so, konnte ich mich noch nicht so viel begeistern und wusste, okay, sobald sie irgendwie raus ist und ich davon höre und die auch mal ein paar Mal gesehen habe und ausprobiert habe, dann wird da mein Begeisterung dafür wachsen. Und so war es dann auch. Und ich habe noch nicht so überlegt, so, hole ich mir die oder weiß ich nicht, warte ich dann auf die 2, die irgendwie bessere Akkulaufzeit hat. Und jetzt habe ich über die Woche festgestellt, ich hatte Spätschicht, so von 11:30 Uhr bis 20 Uhr. Bin immer so um, weiß ich nicht, 2 spätestens ins Bett gegangen, um 8 wieder aufgestanden, habe sie dann an Strom gehangen und da war sie noch nicht bei irgendwie unter 10%.
Das ist.
Dann hab sie dann an Strom gehangen, 100% aufgeladen und dann am nächsten Tag auch wieder früh rangehangen. Also Akku hält bei mir erstaunlich gut und auch so die ersten Tage so einmal laden und irgendwie früh nochmal, so damit sie wieder voll
ist. Aber diese Diskussion, Mac, ist ja auch schon so merkwürdig da dran. Dieses überall, ne, diese ganzen Hassforen, wo dann irgendwelche Apple-Hater drin sind, die dann irgendwie sagen, ja, und scheiß Akkulaufleistung und Co., wo ich mir dann sage, Leute, wenn ich morgens um 5.45 Uhr das Haus verlasse, ja, und abends dann erst kurz vor Mitternacht wieder zu Hause bin, dann habe ich immer noch 30-40% und ich habe sie in den entsprechenden Einzelhandelsgeschäft den ganzen Tag über präsentiert. Und da hebe ich logischerweise mein Handgelenk, weil ich es geiler zeigen kann, wenn ich halt einfach meine personalisierte Uhr zeige. Yeah. Also ich habe diese ganze Zeit und bin die ganze Zeit dabei. Und ich würde behaupten, ich benutze sie über 40-50% frequentierter am Tag, als der normale Durchschnitts-User das tut. Und trotzdem komme ich kurz vor Mitternacht nach Hause und habe immer noch 30-40%. Und warum soll ich mit einer Uhr am Handgelenk schlafen gehen? Das ist total, ich hasse das, mit einer Uhr am Handgelenk zu schlafen.
Doch, ab. Das mache ich. Also ich weiß, wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass das die Uhr das den Schlaf, das Schlafen nicht trackt. Das
ja, kommt dann gut, wahrscheinlich. Das kann ich verstehen. Wenn du jemand bist, der sie am Handgelenk nimmt, ist auch in Ordnung. Aber wenn du jemand bist, der sie halt nicht nimmt, dann kannst du sie doch auch einfach ablegen und aufs Ladegerät packen.
Klaus wollte, glaube ich, was sagen.
Ja. Also ich durfte dieses Jahr mehrere Nächte mal in so einem in einem Schlaflabor verbringen, also wo du wirklich dann auch so ein EED an den Kopf bekommst, also irgendwie diese 20 geilen Sensoren, wo dann die gesamte Nacht durch dein Gehirn gemessen wird. Mhm. Und da habe ich halt auch mal gefragt, ich hatte halt auch diese Sleep Cycle App, heißt die, wo du das Handy unter dein Kopfkissen legst und der anhand von den Bewegungen irgendwie versucht, was rauszubekommen. Und das habe ich dann da im Schlaflabor auch mal angesprochen und die haben nur laut angefangen zu lachen. das ist halt über deine Bewegungen, das ist halt Bullshit. Das sagt nichts aus über deine Schlafqualitäten und so. Und deshalb macht es auch überhaupt keinen Sinn, diese Uhr als Tracker dafür zu benutzen. Das Einzige ist halt, als eventuell ein bisschen vernünftigeren Wecker, der das halt auf deine auf die Sachen abstimmt. Aber das, finde ich, kriegst du ja auch so schon ganz gut einfach hin, einfach dadurch, dass sie dieses, ich werde ein bisschen heller in diesem Nightstand-Mode und irgendwann fange ich halt an, so ein bisschen Melodie zu spielen. Und deshalb, das ist halt kein wirklicher Use Case. Also das ist so ein bisschen Voodoo halt, so ein Tracker als Sleep-Tracker am Arm zu haben.
Also ich habe halt kein klassisches Nachttischchen, weil ich so ein Hochbett habe und ich habe halt die Uhr halt dran, damit ich sie dann auch als zusätzlichen Wecker noch habe. Also man kann sich ja irgendwie die volle Penetration geben, irgendwie iPhone und Uhr klingeln lassen etc. Und habe dann hier sowieso noch automatisch eingestellt, dass Radio-App startet, 10 nach, und hier leider vor sich hin dudelt. Und wurde jetzt aber immer schon wach von dem Piepsen und Antippen von der Uhr.
Macht die dann als Wecker, wenn du sie am Arm hast, macht die dann auch ein bisschen Vibration und so?
Ja.
Okay.
Also dieses normale Antippen, glaube ich.
Aber ich glaube halt einfach, dass man da ja der Uhr nicht gerecht wird, dass man dann einfach sagt, hey, wenn sie etwas, wofür sie eigentlich gar nicht geeignet ist, nicht kann, dann ist sie ein schlechtes Gerät, wo ich mir so denke, ja, Moment mal. Ich würde mal davon ausgehen, dass über 90% aller Leute ihre Uhr nachts eben ablegen. Und nur weil sie eben einen Schlaftracker nicht kann für die 10%, ich sag mal, Randerscheinung, wird sie deswegen jetzt gleich als Device abgewertet. Und das finde ich schon wieder, da muss ich schon wieder Kopfschütteln bei. Also das ist
ja, genau, weil die anderen Devices halt angefangen haben mit hier, wir tracken deinen Schlaf, ja, und wie du dich bewegst. Und das ist halt keine wichtige Information.
Ja, also da muss ich auch sagen, ich hatte jetzt inzwischen zweimal sogar das Nike Fuel Band, das zweite Mal oder beide Male Gebrauch gekauft. Das eine Mal von Amazon, das ist dann nach einer Woche, hat es irgendwie einen Geist aufgegeben, hat es nur noch so verzögert reagiert. Und dann habe ich so, ja, und das hat mir als einziges von den ganzen Geräten gefallen, was irgendwie so Fitness-Tracker und so Display und kann mir auch die Uhr anzeigen, weil ich denke mir so, wenn ich so ein Ding an meiner meinem Armband habe, dann sollte ich mir auch gleich noch die Uhr anzeigen können. Und ja, da wurde es dann recht dünn irgendwie. Also so Fitbit gibt es da noch, ja, aber relativ kleines Display und ja, dann, ja, danach also kommt dann eigentlich nur noch so die Pebble.
Jawbone,
gibt es da auch was mit Display inzwischen?
Ja.
Okay. Ja. Und ja, dann halt irgendwie so Pebble Watch und dann kommt eigentlich auch schon die Apple Uhr. Und was ich auch bei Real neulich gesehen habe, so normale Uhren, aber halt mit so einem Tracker drin, den du dann mit Runtastic und so verbinden kannst. Und auch preislich alles, wo ich so dachte, so, okay, und jetzt reden wir nochmal über den Preis von der Apple Watch.
Also das ist, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ne? Also die Preispolitik und wie Leute zu den Preisen der Apple Watch stehen. Also ich muss halt immer, man merkt es logischerweise und ich bin da auch parteilich, dass ich halt sehr viel Partei ergreife für das Device, aber halt einfach auch, weil weil die Vorzüge ganz, ganz klar für mich halt überwiegen. Und ich erlebe es immer wieder, dass Leute halt sagen, oh nee, das ist ja albern, der Preis ist ja viel zu hoch für so ein bisschen technischen Spielkram. Da kaufe ich mir lieber eine richtige Uhr. Und dann denke ich mir dann so, okay, aber deine Breitling für 15.000 Euro Uhr, Klammer auf, wobei ich nicht mal glaube, dass du eine leisten kannst, Klammer zu, die kann nur die Uhrzeit anzeigen.
Genau.
Weißt du, und dieses Gerät hier, das kann so viel mehr als das.
Ja, also wenn ich mir so überlege, so baue eine schöne Uhr, pack da einen Computer rein, pack noch ein bisschen Apple-Steuer drauf, dann bist du halt bei dem Preis. Also jetzt die anderen Smartwatches kosten ja jetzt auch nicht so viel weniger.
Nein, aber da kommt die halt dahin mit der Pebble und sagen dann, hey, die Pebble Steel, die kostet aber 300 Euro weniger. Wo ich mir sage, das ist auch toll. Zeig mir doch einfach mal ganz kurz deinen E-Mail-Eingang. Und dann steht er vor mir und muss 7 Tastenkombinationen drücken, bis er da hinkommt. Und dann denke ich mir dann so, okay, warte, ich mach's mal ganz kurz so, Siri, zeig mir meine Mails und und zack, zeigt sie und fertig ist das. So. Und das ist halt einfach so, jetzt hat sie mir die Mails gezeigt hier. Aber das ist halt einfach, weiß ich nicht. Also das, ich gönne auch jedem das seine, aber diese Preisschiene mal zu machen. Ne? Und ich meine, dann meckern sie wieder rum, oh, Apple hat die Preise wieder erhöht und Co. Ich sag ja. Du bist doch aber nicht gezwungen, das zu kaufen. Und komischerweise läufst du trotzdem komplett mit Apple-Produkten rum. Also muss es ja einen Grund haben. Ne? Mhm. So. Und Angebot macht Nachfrage oder Nachfrage macht Angebot. Das war schon immer so.
Ja.
Und solange die Leute bei jeder Kleinigkeit wieder losrennt, das kaufen, werden die Preise auch so bleiben. Aber das heißt doch nicht, dass die Geräte deswegen schlecht sind.
Ja, bei der Oculus Rift, wo jetzt letzte Woche rauskam, wie viel die kostet und man sie auch irgendwie schon vorbestellen konnte, da haben relativ viele meiner Sammlung gesagt, so, oh ja, doch, will ich haben. Und bei der Oculus Rift irgendwie was für 1 Euro 600 oder 700 zerquetschte. Und dann ist da nicht nur die Brille, sondern irgendwie noch ein paar Spiele dabei. 1, 2. Da fand ich den Preis dann auch okay. Da hatten sie wohl irgendwie, da war ja irgendwie der Preis erwartet so, um die 300, weil irgendwie die Leute von Oculus Rift gesagt haben, gibt's irgendwie im Bundle Preis, und dann haben die Leute angefangen zu rechnen, so, was kostet so ein PC, und daraus dann die Oculus rausgerechnet, und dann kamen sie irgendwie auf die 300, 400 Euro und gut.
Also das Einzige, was ich bei dem Preis dann halt denke, das muss man jetzt auch sehen, es wurde ja jetzt noch keine Apple Watch 2 oder irgendwas angekündigt, aber wenn ich jetzt überlege, dass ich mir jetzt für, 15.000 Euro die Rosé Gold, was auch immer, Apple Watch Edition kaufe und dann kommt in einem Jahr oder 2 Jahren kommt halt die Version 2 raus und vielleicht dann 1, 2, 3 Jahre später bekomme ich für meine erste Edition keine Updates mehr, keine Sicherheitspatches und so weiter und das ist halt schon so, wenn du in dieses Preissegment reingehst, wo du halt eine Breitling, Rolex, was auch immer Uhr auch für kaufen würdest. Und dann hast du halt gleichzeitig diese Lebenszyklen von Technik da mit drin. Das weiß ich noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Oder ich kann
muss
mir
ich,
auch
muss ich aber reingrätschen. Muss ich reingrätschen, weil ich glaube einfach der Fehler dabei in der Also ich verstehe deinen Standpunkt. Ich glaube aber der Fehler, der in der Überlegung liegt, ist folgender. Derjenige, der die Breitling für 15.000 Euro kauft, der wird in 20 Jahren immer noch haben, dass sie logischerweise was tut, die Uhrzeit anzeigen. Die Apple Watch, auch wenn sie die Edition ist für 15.000 Euro meinetwegen, die wird auch in 20 Jahren noch was machen. Richtig, sie wird die Uhrzeit anzeigen. So, und alles andere, was da technisch noch oben raufkommt, das ist ja die ewige Diskussion auch bei Smartphones, wenn sie nicht mehr upgedatet werden und Co. Du bist ja nicht gezwungen, auf die neueste Version hochzugehen. Du kannst auch auf deinen Stand bleiben und dann bleibt die Uhr genau das, was sie vor 3 Jahren auch war, nämlich etwas, wo du vor 3 Jahren noch total zufrieden mit warst.
Ja, da hast du halt dann nur das Problem noch mit wirklich sicherheitskritischen Sachen und so, ne?
Ja, aber die Sicherheit wird ja nicht also speziell bei der Uhr generell nicht, weil die Uhr hat ja nicht das komplettes, ich sag mal, halbwegs geöffnetes System wie iOS, wobei iOS natürlich wesentlich sandbox-technisch weit davon entfernt ist, keine Frage. Aber Aber trotz alledem ist die Uhr in sich geschlossen vom Sicherheitsaspekt
her. Naja, es ist immer noch ein Computer, ne? Also von daher.
Aber du kommst nicht so von außen rein. Also du musst auch nicht übers iPhone gehen.
Schauen wir mal.
Ja, also klar gibt's da irgendwas, aber ich glaube auch, dass Apple da sich bewusst ist, dass sie da gucken müssen, dass die Lebenszyklen ähnlich hochhalten wie beim iPhone. Und jetzt die für 15.000 Apple Watch kaufen, oder die gesagt haben so, ja übrigens, wenn du jetzt die hier kaufst, dann kann die noch das und das. Sagt er, ja, hier, nimm.
Wir haben gerade einen Kommentar im Chat, ich glaube, der heißt Sven, der gute Mann, wenn ich das
richtig weiß. Ja, OpenDev.
Ob die Watch in 20 Jahren noch die Zeit anzeigt, möchte ich nicht unterschreiben, sagt er. Ich glaube, er schreibt noch was, Akkutausch-Support,
Lifecycle. Ja.
Ich weiß nicht, also ich glaube, es hängen sich natürlich jetzt alle an den Extrembeispiel auf, iPhone 1. So, das ist ja heute nicht mehr zu benutzen, oder das ist ja kaum überhaupt nicht, oder Co. oder sonst was, aber selbst wenn du ein iPhone 1 heute in die Hand nimmst, es macht noch alles das, was es 2007 gemacht hat, heute auch. Bloß, dass es dir heute halt unendlich langsam vorkommt, weil du schnellere Geschwindigkeit gewohnt bist.
Ja, gut. Und dass sich die Technologie halt seitdem auch extrem weiterentwickelt hat.
Ja, na klar. Aber deswegen hast du ein verzerrtes Bild dann dadurch, weil du bist halt kompromittiert, weil du halt einfach verwöhnt bist durch Neueres. Aber das alte Telefon, das iPhone 1, macht ja genau das, was es 2007 gemacht hat, trotzdem noch. Das wird die Uhr auch in 20 Jahren noch tun.
Wenn die aber auch Podcast wieder, ne, in 20 Jahren hört, dann kommentiert
doch bitte. Also ich weiß, worauf aber das Sven raus möchte, weil der Akku dann nicht mehr, weil es keinen Support mehr gibt für einen Akkutausch, die dann sprechen, kann sie nicht mehr laufen und Co. Ja, aber da muss man doch ganz ehrlich sagen, das ist doch bei allen Sachen, wo Mikrotechnik drin ist, das Gleiche. Also das kann man dann auf den Rücken einer Apple Watch halt austragen.
Genau, nee, aber was jetzt da halt dazu kommt, ist, dass es jetzt das erste Mal quasi ist, dass du eine Mikrotechnik oder Mikroelektronik quasi in einem Preissegment hast, in dem du normalerweise halt hochpreisige Uhren hast.
Ja.
So, und da muss man halt sehen. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass Apple dann halt sagt, okay, wir haben jetzt hier neue Technologie entwickelt, die kommt aber noch in exakt das gleiche Gehäuse und alle Leute, die so eine Apple Watch Edition haben, bringen die bitte einmal kurz zum Apple Store und können sie sich wie beim guten Juwelier 5 Tage später oder Uhrmacher 5 Tage später wieder abholen und haben die neue Technik da reingebaut bekommen für, keine Ahnung, 500 Euro oder so. Gut. Kann ja auch passieren, weiß man nicht.
Da darf ich jetzt nicht kommentieren, aber darüber hinaus glaube ich schon, also die Richtung würde mir schon gefallen. Was ich eher kritisch sehe, sind die, der Sven hat ja jetzt geschrieben, Lifecycle. Also gerade bei einer Uhr, wenn Apple das tatsächlich macht, ich sag mal, einen Zyklus von 1 Jahr zu machen, bis Apple Watch 2, bis Apple Watch 3 und Co.
Ich glaube nicht, dass es diesen Zyklus da so geben wird. Ich glaube, da sind wir eher bei
3 bis 5. Ich glaube es auch nicht, ohne dass ich irgendwas weiß. Ausrufezeichen.
Also aktueller Stand irgendwie 16. Januar 2016. Habe hier gerade einen Artikel von Flo's Webblog, dass irgendwie wohl doch keine neue Apple Watch im März.
Ja, und so. Kommt, und Gerüchte die letzten Tage war, die Produktion ist schon in der Masse. Jetzt heißt es wieder, keine neue. Wenn ich eins weiß, weil ich halt aus der Szene komme, ich muss jetzt mal aufpassen, wie ich das formuliere, dann ist das wirklich so, dass du hast immer 70-30, nennt das, immer 70% einfach absolute schwarzes Gerücht und 30%, die durch Zufall halt immer stimmen.
Ja, genau.
So, das Ding ist aber einfach, du weißt nie, was stimmt davon. Und ich als jemand, der an der Quelle sitzt, ich weiß es auch erst an dem Tag, wo eine neue Keynote kommt. Ich weiß es keinen Tag vorher. Wenn die Leute kommen und sagen, hey, kannst du mir mal sagen, wo kommt das und das neu raus? Ich sage, ich weiß es nicht. So, das glaube ich nicht. Ich sage, doch, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich sitze bei einer Keynote da genauso gespannt abends und feiere das ab und habe Popcorn in der Hand und sage, oh, geil.
Ja.
So, also für mich sind Keynotes generell ein Lifestyle-Event. Ja. Ich feiere das voll ab jedes Mal.
Was mich ich glaube, würde, um mal auf die Menschen reden mit dir Sachen zu kommen, fragen denn die Leute so, ja, was kann ich denn, kann denn die Uhr das und das, was kommt denn da meistens so?
Also das ist auch tatsächlich ein Punkt. Die meisten Gespräche, das darf man auch ganz offen so sagen, die meisten Gespräche sind die, ja, was kann ich denn mit so einer Uhr machen? So, und dann kommt logischerweise das, was man, egal wo man Verkäufer ist, ein guter Verkäufer sagt immer, was möchtest du denn damit machen? Wie ist denn dein Lebensstil? Was machst du denn überhaupt? Wenn jemand reinkommt und sagt hier, keine Ahnung, ja, ich möchte hier diesen Mac Pro da haben für 5.000 Euro. Ich sage, okay, darf ich dir ein paar Fragen stellen? So, sag, ja, klar, mach mal. Und ich sage, was willst du damit machen? Ja, E-Mail schreiben. dann sage ich dann, hey, darf es auch ein Rechner für 519 Euro sein? So. Und dann geht er glücklich mit über 4.500 Euro Gesparten raus und ist glücklich. Und ich glaube einfach, das Zauberwort ist hier, wie bei jedem im Einzelhandel, halbwegs intelligenten Verkäufer, der Punkt Bedarfsanalyse. So, und wenn ich erstmal den Bedarf von demjenigen weiß, der reinkommt und sagt, erzähl mir doch mal was über die Uhr, dann weiß ich auch, worauf ich achten muss, weil ich kann natürlich den Bauchladen aufmachen, ja, und einfach abfeuern. Ich kann die sehen, als welches bam, 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 bam. Und erzählt 10 Minuten lang irgendwelche Sachen, die ihn völlig nicht interessieren. Ich habe ihn eigentlich schon auf die Hälfte verloren. Oder ich mache eine Bedarfsanalyse und frage ihn, was möchtest du denn gerne damit machen? Und dann kann ich auch so 2, 3 Hardfacts raushauen, zack, 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 sodass er dann sagt, oh, cool, und fühlst dich angesprochen. So, und ich glaube, das hat aber gar nichts mit Apple zu tun, sondern das ist generell, das ist Verkauf.
Gibt
so
irgendein Feature, wenn du das nennst, wo dann die Leute so, oh, sagen und dann irgendwie.
Ja, na klar, also ich sag mal, so das Feature, wo die meisten Leute, weil sie das einfach noch gar nicht auf dem Schirm haben, das ist tatsächlich Hausautomatisierung momentan. Also das ist einfach, dass die Leute, wenn sie wüssten, dass man einfach, indem man sein Handgelenk hebt und einfach sagt, mach mal mein Studio an. Das mache ich jetzt, damit sie hier nicht, ne? Dann die Leute, die heben dann immer eine Augenbraue und sagen, was, das geht? Und ich sage, ja. Und das auch noch verhältnismäßig für relativ kleines Geld. So, und ohne, dass ich mit der Aussage jetzt ein Fass aufmachen will. Aber das ist etwas, wo die meisten Leute immer sagen, das ist ja Wahnsinn, das funktioniert. Fitness-Tracking, einfach dieses Jahr, die Uhr erkennt, wie viel du dich am Tag bewegt hast. Über die Genauigkeit, auch da wollen wir jetzt kein Fass drüber aufmachen. Ich weiß nur, dass ich über 30 Jahre Profikampfsportler war und 30 Jahre, ich bin jetzt 35. So, 30 Jahre und die letzten Jahre einfach nicht mehr wirklich viel sportlich aktiver. Und durch diese Uhr bin ich es wieder geworden. Einfach, weil sie mich immer wieder ermahnt. So, und das ist einfach ein Punkt, wo ich mir sage, die verändert auch so ein bisschen, ich sag mal, die Ansicht darüber, wie muss ich mich an Tag geben. Ich habe Leute kennengelernt, die diese Uhr jetzt ein halbes Jahr tragen, die haben, es ist jetzt kein ich beweihräucher das oder sowas, darf man nicht verkehrt verstehen, aber ich kenne Leute, die kommen wieder zu mir und sagen, hey, ich habe vor einem halben Jahr bei dir diese Uhr gekauft und ich habe durch diese Uhr, dadurch, dass ich einfach mich bewusster bewege, habe ich 7 Kilo abgenommen. Das habe ich die letzten Jahre nie geschafft.
Das habe ich mir auch von der Uhr versprochen.
Ja, das machen die ja nicht durch die Uhr. Das könnten sie auch mit jedem anderen Hilfsmittel erzielen. Aber das hilft halt einfach. Das ist ein Placebo im Prinzip. Aber das ist
so lange Placebo wirkt.
So, und das ist einfach, das ist ein Punkt, wo ich glaube, dass da sind wir auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Und Mac, du hast mich gefragt, so, was sind so Features, wo die Leute am meisten sagen, okay, das kannte ich nicht. Fitness, Hausautomatisierung und etwas ganz, ganz, ganz Simples, wo die Leute halt gar nicht auf die Idee kommen, dass das so simpel funktioniert. Das ist tatsächlich Kommunikation darüber, weil die Leute, die kennen Siri immer nur von, ja, ich habe Siri auf dem iPhone mal was gefragt, dann hat sie mich doof verstanden, den Scheiß nutze ich nicht.
Ja, genau. Das ist so, inzwischen echt gut geworden. Also das.
Ja, das ist der Punkt. Wenn du Siri von seit iPhone in iPhone 4S wurde es ja damals announced, das Ganze.
Ja.
Ne? Also 5 Tage vor Steve Jobs Tod.
2011, ne?
Rest in Peace. Nee, 2010. So, 2010 und schon? Ja, Steve ist im 5 11. Tage nach. Doch.
Nee, 2010 hatten wir das Vierer. Und 2011.
Ja, aber er ist 5 Tage danach gestorben. Er hat die Keynote noch gesehen, dann ist er 5, also das weiß ich halt. So, ist er danach gestorben. So, und die Serie von damals zu heute ist ein Riesenunterschied. Und was vielen Leuten nicht bewusst ist, es ist ja in abgespeckter Form, es ist ja eine künstliche Intelligenz. Also letztendlich das, was reingesprochen wird, das wird ja nicht im Telefon verarbeitet. Das wird im Telefon nur aufgenommen, weitergeleitet auf die Server dort ausgewertet, wird wieder zurückgeschickt, das Ganze. So, aber trotzdem ist jede Siri mit deiner jeweiligen Apple-ID verknüpft. Und meine Siri versteht mich zum Beispiel mit all meinen, wo verschlucke ich Wörter, wo lispel ich, wo spreche ich zu schnell, wo spreche ich zu langsam, versteht mich meine Siri exorbitant besser, als wenn ich jetzt die Siri meiner Frau zum Beispiel nutze. Mhm. Weil die hat mein Sprachmuster und wie ich sie benutze, einfach nicht gelernt. Das ist auch der Grund, wenn ich dann irgendwo im Geschäft bin und ich nehme mir einfach eins der dort.
So, wessen Uhr hat gerade gesagt, bitte aufstehen?
Meine nicht.
Meine noch nicht, nein.
Meine hat gesagt, ich soll aufstehen.
Dann schnappe ich mir ein Gerät und mache das vor und manchmal merke ich dann, oh, die hat mich nicht richtig verstanden.
Ja.
So, wenn ich dann aber mein eigenes nehme, versteht sie mich perfekt.
Stimmt, also das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass wahrscheinlich je öfter man es benutzt, desto besser versteht Siri ein. Und also auch nicht nur durch diesen Sprachassistenten, Apple eingeführt hat, damit nicht jedes Telefon auf Hey Siri reagiert. Beziehungsweise auch, was sie dann eingeführt haben mit dem jetzt 6S, wo das ohne
Knopf... Ja, das ist, immer funktioniert. Beim 6S ist der Motion-Prozessor ist onboard. Der ist nicht mehr selber, sondern der ist onboard. Folglich dessen kann der Batterie schon die ganze Zeit mitlaufen.
Das war übrigens echt ein Feature, wo ich überlegt habe, so, das 6S wäre schon geil, weil Sprachsteuerung ohne den Knopf drücken zu müssen.
Funktioniert auch sehr gut. Aber das funktioniert mit der Uhr ja eben auch schon. So, und das haben sie aber an diesen Assistenten, damit der halt nicht sofort losgeht, haben die halt gemacht, du setzt dich in eine U-Bahn rein und auf einmal sagt irgendjemand, hey, und auf einmal gehen 30 Uhren an oder 30 Telefone an. Das willst du dadurch natürlich vermeiden.
Ja, wobei du schon also relativ direkt in die Uhr sprechen musst. Hey Siri, zeig mir meine E-Mails. Das dauert einen Moment. Ja.
Na, guck mal, aber darf ich noch einen Satz dazu sagen? Mhm. Ja? Okay. Ich wollte ja nicht ins Wort fallen, deswegen. mach es mal wirklich 2 Wochen, dass du dich intensiv mit Siri beschäftigst.
Ja.
Das sage ich auch immer wieder den Leuten. Wenn du das 2 Wochen gemacht hast, dann kriegst du große Augen.
Also was ich jetzt eine Zeit lang gemacht habe, zum Timer stellen benutze ich sie regelmäßig. Mach ich das mit der Uhr. eine Zeit lang dann immer quasi Siri sagt, hey, schick mal eine SMS an Mutti, ich fahre jetzt los. So von Arbeit aus.
Ja, na klar, also du kannst, das funktionierte natürlich auf dem Telefon schon seit oh Gott, ich weiß gar nicht, iOS 6 oder was, ne? Also Geofencing abhängige Erinnerung halt, ne? Sag mir Bescheid, dass ich erinnere mich daran, den Müll rauszubringen, wenn ich zu Hause ankomme. In dem Augenblick, wo du zu Hause ankommst, erkennst du das und sagt dir, hey, du musst den Müll rausbringen.
Achso, Geofencing ist ja auch extrem gut geworden, ja.
Ja, du kannst es auch kombinieren. Das heißt, wenn Siri weiß, wer deine Frau ist, also, dass du halt einfach ihr das gesagt hast. Merke dir, meine Frau ist Kontakt so
das,
und so.
Das iPhone merkt sich ja inzwischen auch, welche Apps du an welchem Ort oft nutzt. Also meine zeigt mir jetzt immer Strava an zu Hause, wenn ich ankomme oder gerade los bin zu einer entsprechenden Uhrzeit, weil es weiß, okay, irgendwie um die Uhrzeit hat immer die Strava-App angeschmissen. Solche Sachen.
Ja, es ist schon extrem gut geworden, aber halt nur, wenn du es halt auch nutzt, sodass sie gut wird. Und um daraus wieder einen Schuh zu machen, um die Ursprungsfrage wieder zurückzukommen, ist halt der Punkt, du musst den Leuten das erstmal erklären, dass sie Siri benutzen müssen. Und den Augenblick, wenn sie Siri wirklich benutzen, da merken sie auch, welchen Zugewinn Siri am Handgelenk hat. Dass du eben nicht mehr das Telefon rauskramen musst, dass du im Prinzip alles, ich sag mal, 90% aller Anfragen halt auch über die Uhr machen kannst. Ich mache, Siri nutze ich kaum noch auf dem iPhone oder iPad, sondern eigentlich fast nur noch über die Uhr. Warum? Die ist für mich nur ein Handheben entfernt. Mhm. Und dadurch hast du halt diesen Zugewinn. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute noch nicht verstehen. Und auch, wie gut Siri halt auch in Nachrichten verschicken ist. Ein ganz, ganz simples Feature, wie einfach eine iMessage schreiben oder auf WhatsApp antworten, dass du halt einfach sagst, okay, das Handgelenk vibriert, also ich habe sie immer auf stumm, sie soll einfach nur die Taptik machen, also sprich Tap Engine, dass es vibriert. Ich kriege eine iMessage oder eine WhatsApp, hebt mein Handgelenk, die Uhr springt an, mein Text erscheint, ich kann den lesen, kann direkt auf Antworten klicken und spreche einfach rein. Und sie versteht mich perfekt, ja. Macht alles dort rein, ich klicke einfach auf Senden und fertig und hebt mein Handgelenk wieder, senkt mein Handgelenk und alles gut. Ich musste nicht das Telefon in der Kälte draußen aus der Tasche ziehen. Und das ist einfach ein Punkt, viele Leute unterschätzen, wie gut das mittlerweile funktioniert. Mhm. Aber dann hast du immer wieder solche Deppen dazwischen, die kommen. Dann machst du mal einen Satz, der gerade nicht 100% funktioniert, und sagen, oh, das ist ja scheiße.
Ja.
Wo ich mir so denke, entschuldige bitte, hast du mal Cortana benutzt auf dein Android-Phone?
Und er sagt, S-Voice oder wie das heißt bei Samsung. Cortana ist das von Windows.
S-Voice, ja. Auch für Android. Das ist, ich weiß nicht. Okay. Also Cortana gibt es doch jetzt sogar als iOS-App mittlerweile.
Ja, ja.
Hat es nicht schon released jetzt, ja. aber you get the idea, also was ich damit sagen will. Das ist einfach dieses, das, das, was das so besonders macht, ist nicht das Killer-Feature, jenes welches noch oben drauf oder Co., sondern das ist wie immer bei Apple dieses, Apple war nie der Erste, der irgendwas erfunden hat. Apple war nie der Erste, der ein Smartphone gemacht hat. Es war nie der Erste, der einen Rechner gemacht hat.
Ja. Ne? Aber nie. So grob gesehen, schon, also wenn man jetzt so überlegt, so, naja, also wenn man es jetzt mal ernst nimmt und wirklich den ganzen Schmuh davor weglässt, dann ging die Smartphone-Ära mit dem iPhone los.
Ja, aber du weißt ja, wie das ist, der Schmuh wird nicht wirklich weggelassen. Und wenn du immer wieder diese kleinkarierten Typen dazwischen hast, sagen die halt, ja, die war aber nicht der Erste.
Also so, beim iPhone kann ich es noch verstehen, dass Leute sagen, ja, die gab es vorher schon. Bei den Tablets, da lasse ich es nicht gelten, weil das war wirklich Nonsens vorher irgendwie.
Ja, ich meine, warte mal kurz.
Zagter also, Laptop?
Nee, also nur kurz, Apple sind da sowohl beim Smartphone wie auch beim Tablet, waren es diejenigen, die das quasi in consumer-freundlich gemacht haben, so dass es plötzlich jeder haben wollte und so. Also ich weiß, ich war vorher, also bevor das iPad rauskam, gab es auch große Tablets, die hatten dann halt so ihren Nischendasein. So, ich weiß, mein Heizungsableser kam schon regelmäßig mit so einem Ding zu mir und das hat da seine App drauf, das hat super funktioniert und so weiter für den Use Case. Aber so das, was Apple halt, wurden sie echt extrem klasse sind, ist, dass sie halt quasi gucken oder vielleicht auch sich Sachen ausdenken und sie dann so lange an den Dingen so lange rumfeilen, bis sie dann halt auch wirklich consumerfreundlich sind. So, was weiß ich, hier diesen Nokia Communicator.
Hatte ich früher auch.
So,
den hatte ich früher auch.
Total geiles Gerät auf jeden Fall, aber das konntest du halt nicht jetzt mal irgendjemandem auf der Straße in die Hand geben und so, jetzt hier schreibt man damit eine E-Mail oder so. Und mit dem iPhone, das war halt das erste Mal, dass das wirklich ging. Und das ist halt das, wo Apple halt extrem geil drin ist. Und dann noch, alle diese Geräte zusammenzubringen.
Ja, vor allem halt gerade bei den Tablets war es vorher so ein dünner Bildschirm mit dem normalen OS drauf, was aber nicht darauf ausgelegt ist, ohne Maus und Tastatur bedient zu werden, sondern mit Touch-Eingabe. Ja. Und dann halt noch mit schlechten Touch-Technologie-Bildschirmen.
Wie gesagt, also, halt alles für den speziellen Use Case war es halt schon damals, gab es die Geräte schon. So, nur halt nicht für den Massenmarkt.
Ich würde da auf deinen Kommentar, Klaus, würde ich so umschreiben oder zusammenfassen, dass ich sagen würde, sie waren seltenst die Ersten, aber wenn Apple etwas rausbringt, dann machen sie es richtig. Und zwar mit 100%iger Usability, mit Simplicity, also Einfachheit und Usability, also dieses, es ist einfach intuitiv zu benutzen, das funktioniert einfach. Genau. Und das ist auch der große Unterschied. Viele Leute beklagen sich ja darüber, dass iOS oder auch macOS, dass diese Systeme nicht Sandbox sind, also so ein offenes Spielwiese, wo du alles individuell bis zum Erbrechen einstellen kannst. Da ist ja Windows und Android viel, viel unlimitierter. Man kann es ja mehr personalisieren und Co. Ich finde, trotz alledem, auf der anderen Seite finde ich iOS und macOS gerade deshalb gut, weil es eben nicht Open Sandbox ist, hast du wesentlich mehr Sicherheitsmechanismen. Guck dir mal an, wie empfindlich ist ein Mac OS zum Beispiel gegen Viren, wenn du dir ein Windows zum Beispiel dagegen nimmst. Ja. Auch da gibt es Viren, aber mit Verlaub, das ist über 98% weniger Viren weltweit als für ein Windows-System.
Was war das jetzt?
Ja, du hast aber auch noch 80% Windows-Rechner auf der Welt, ne? Also
Ja, okay, okay. Ja. Aber trotz alledem, ich glaube, wir sind uns relativ einig darüber, dadurch, dass es auf dem Unix-Unterkern basiert, ist es wesentlich unempfindlicher als ein Windows-System. Mhm. So, und ich will da gar keine extra Fässer aufmachen, aber ich meine halt nur, dass diese Denke darüber, zu sagen, ja, die Systeme können ja auch grundsätzlich weniger. Dann sage ich, ja, okay, vielleicht können sie nicht jedes Killer-Feature, das wieder ein Samsung Galaxy S39 oder sowas auf den Markt bringt. Aber die Features, die es kann, die kann es dafür einfach besser und es läuft besser und angenehmer. Mhm. Und das ist für mich schon immer ein Punkt gewesen, warum ich schon immer lieber auf Apple als auf Windows bin. Und ich habe über 20 Jahre lang Windows genutzt und ich bin erst 2009 umgestiegen. Ich habe vorher immer gesagt, hau mir ab mit dieser Snob-Technik.
Ich bin 2010 umgestiegen. Ja. Hatte vorher ein iPod. Also vorher, ganz vorher, irgendwann zwischen 2006 und 2008 habe ich damit rumprobiert, indem ich mir Hackintosh installiert habe, auf meinen alten PC gehst und erstmal festgestellt habe, okay, das läuft wesentlich besser als vergleichsweise Windows XP. Ja.
Wobei XP ja immer noch das stabilste aller Windows-Versionen ist, sagt man ja allgemein, ne?
Nee, aber das lief wirklich sehr viel besser auf dem alten Kasten, den ich da hatte. Und zurück also mal zur Uhr zu kommen. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Also, ich habe dann auch mal geguckt bei Saturn. Ich glaube, Saturn, ja, oder Mediamarkt, ich weiß nicht. Ist ja derselbe Laden. Man guckt so die anderen Uhren, die da so lagen. Also, da fiel mir dann wieder ein der Spruch: so, oh, die ist ja so dick und klobig. So, naja, also die anderen sind jetzt auch keine Supermodels, um das mal so zu sagen. Und, den einen Tag letztes Jahr, da habe ich mit Florian und Sting mal wieder Apple Keynote-Rezensionen gemacht und haben wir dann auch darüber gesprochen. Und auf dem Heimweg sah ich einen im Zug sitzen, der hatte wirklich so eine riesige, dicke Uhr am Handgelenk. Also sie sah schon echt nicht schlecht aus, aber es war halt so ein riesen Klopper, wo ich so dachte, okay, Jonas mit der großen Uhr und ist zu dick und so. Und ich muss jetzt sagen, ich finde die jetzt überhaupt nicht zu groß. Also ich finde die von der Größe her genau richtig. Die 38 mm wären mir, glaube ich, ein Stück zu klein. Also auch vom Display her und so. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie das Problem, dass ich denke, die ist zu dick.
Ich gehe sogar so weit, man weiß ja, dass Apple immer weiter auf noch flacher, noch dünner
Bauch
und Co. Und ich wäre momentan sehr traurig darüber, wenn die nächste Version dünner wird, weil ich mag einfach schon diesen Punkt, dass ich was am Handgelenk habe. Ich mag halt auch, dass die Edelstahl 30% schwerer ist, weil du merkst den Unterschied. Also wenn du eine Sport aufs Handgelenk packst, danach die Edelstahl, du merkst den Unterschied wirklich. Und ich mag das einfach, wenn ich was Wertiges auch vom Tragegefühl am Handgelenk habe. Und ich finde die Größe von dem Korpus eigentlich für meinen Belang perfekt und ich möchte gar nicht, dass sie dünner wird. Das wird man wahrscheinlich nicht verhindern können. Klammer auf, nein, ich weiß wirklich nichts, Klammer zu. aber
also das kann man sich ja denken, also wirklich die Apple Watch das iPhone
weil der Trend Classic war schon immer dünner.
Als Uhr-Variante halt.
Schau dir das MacBook an, das ist das dünnste High-End-Notebook, das es gibt und das ist erstaunlich, was sie da technisch gemacht haben.
Ja.
Und, ich glaube aber auch gerade mit Akku und so weiter, da werden sie erstmal nicht viel dünner kommen und die ganze Sensorik da unten für den Pulsmesser und so, ich glaube, da sind sie auch erstmal noch ein bisschen gebunden.
Ich weiß es nicht. Und dementsprechend, da darf ich auch keine Aussagen zu tätigen. Aber trotz alledem mag ich den Style-Faktor halt sehr gut, sehr gerne. Also ich mag die Größe. Für mein Empfinden ist die Ausnutzung der Displayfläche nicht gut genug. Also man sieht halt schon, wenn man sie anhat, dass am Außenrand noch viel Platz wäre, um das Display noch ein bisschen breiter und höher zu machen.
Man sieht's grade,
das wenn man war ja damals so, in der ersten Keynote, wo sie es vorgestellt haben, 2014, da war das Display ja noch mehr ausgenutzt. Und das haben sie dann ja hinterher ein bisschen kleiner gemacht. Ich denke mal, aufgrund von Akkapazität und Co.
Ja.
Haben danach sogar die Keynote angepasst.
Okay.
Das finde ich ein bisschen schade. Also wenn ich halt darauf gucke, wenn du halt ein schwarzes Watchface hast, dann fällt das nicht so auf. Ja, aber spätestens, wenn du zum Beispiel auf der Uhr, ich sag mal, dir Fotos anguckst, dann siehst du halt wirklich noch diesen dicken schwarzen Rahmen. Und ich hätte einfach gerne, dass auf der gleichen Größe mehr Display ist.
Also was ich mir vorstellen könnte, dass die Update-Zyklen, weiß nicht in welchem Jahresabstand, aber dass die so iPhone-mäßig kommen. Also es gibt dann immer noch die S-Variante und dann die Variante danach ist dann die wo dann quasi die Leute überlegen, okay, ja, jetzt hole ich mir, glaube ich,
eine neue. Muss ich dir die Frage stellen, meinst du mit der S-Variante halt ein großes Software-Update und dann erst ein Jahr später ein neues Hardware?
Oder also, ja,
irgendwie. Oder wie meinst du das?
Also jetzt,
das
6S ja, war ja jetzt so dieses so gleiches Gehäuse etc. und unten drunter.
Ist ja schon immer so gewesen. Die S-Variante hat halt unter der Haube die
bisschen was gemacht, so ein, zwei nette Feature, die auch hardware-technisch bedingt sind, die jetzt beim 6S schon ein bisschen mehr sind. Also gerade 3D-Touch ist jetzt nicht so ein nice-to-have-Feature, sondern schon so eins, wo ich überlegt habe, so
schon geil.
Schon geil.
Also ich finde das
6S. Also ich glaube, so ganz viel können sie noch über die Software machen, was bei der Uhr so geht. Also da wird, glaube ich, noch viel passieren.
Ich glaube, die Fragestellung muss ja eher die sein, bist du bereit, dir jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Uhr zu holen.
Nee, also habe ich jetzt einfach auch nicht den Bedarf. Genau,
das ist einfach ein Punkt. Ich glaube, bei einem iPhone, weißt du, dass das Ding ist signed, ne? Das ist schon unterschrieben, das weiß eigentlich jeder, 80% aller Leute weltweit, die Apple-Owner sind, die sind bereit, jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen, Punkt. So,
also jedes Jahr vielleicht hat, nicht, also bei mir ist es immer so ein Zweijahres.
Also die meisten Zyklus, machen ne? so.
Okay. Ja, vor allem beim Phone hattest du halt auch bis jetzt ja noch diese Bindung an, ich weiß, der deutsche Markt ist heute vollkommen egal, aber in Amerika hast du es ja eigentlich fast nur über AT&T, beziehungsweise dann später auch Verizon bekommen und da hast du es halt immer in einem Two-Year-Contract daran hat sich Apple halt auch vollkommen gehalten und dass das jetzt erst bei allen möglichen Providern erst jetzt langsam sich auch auflöst mit diesen Two-Year-Contracts und ein Subsidized Phone und so, Das geht ja immer mehr zurück und da hat Apple ja jetzt auch selber dieses Austauschprogramm fürs iPhone in den
Staaten gesetzt.
Genau, in den Staaten. Und ich glaube nicht, dass sie einen einjährigen Zyklus auf die Watch machen. Glaube ich nicht. Da ist es nicht das richtige Gerät für.
Da muss ich mal kurz einhaken. Teddy, fragen dich die Leute nach diesem Two-Years-Contracting von Apple, ob es das schon gibt?
In Bezug auf die Uhr oder in Bezug aufs Telefon?
Aufs Telefon.
Ja, na klar. Also die Leute, es ist halt einfach nur in so einen Nebensatz auf der letzten Keynote halt gefallen, zum Announcement des 6S. Und klar, die Leute fragen und kommen halt einfach rein und sagen, hey, geht das ja auch? Und also, die Leute fragen erstaunlicherweise aber auch sehr, sehr viel, geht es, wenn ich jetzt einen Contract mache für mein iPhone, kann ich die Uhr dann gleich mit subventionieren? Oh. Das kommt sehr, sehr häufig. Mhm. Und
klar.
Es geht ja mittlerweile über die Telekom. Allerdings nur über die Telekom direkt, nicht über das den entsprechenden Ladengeschäft. Aber trotz alledem ist die Fragestellung, die am meisten tatsächlich gestellt wird, ist die, wenn ich mir jetzt eine Uhr hole, muss ich die in einem Jahr wieder wegschmeißen, weil dann gibt es schon die nächste.
Ja.
Und das kann ich ja nicht beantworten.
Ich habe jetzt beim iPhone, weiß ich, okay, alle zwei Jahre gibt es dann, oder nach zwei Jahren gibt es spätestens irgendwie ein neues iPhone, was irgendwie optisch wieder nice aussieht, sehr viele neue Features hat, die ich dann doch haben möchte und dann weiß ich, okay, irgendwie alle zwei Jahre neues Telefon, es ist okay, kann ich mit mir auch selber rechtfertigen. Jedes Jahr ein neues, weiß ich nicht, also wenn ich wahrscheinlich mehr verdienen würde, dann wahrscheinlich schon, aber also wie war bei der Uhr, als dann so rauskam, so, ja, im März kommt eine neue Uhr, dachte ich so, ja, natürlich kommt jetzt eine neue, weil ich habe jetzt eine gekauft. Meine Familie, immer wenn irgendwie so Sachen gekauft wurden, so eine Woche später ist irgendwie so günstiger oder irgendwie kommt aber Mac neu. Ist doch immer so. Bei Mac war es übrigens auch so, Mac Mini late 2009, Februar 2010 bestellt und im März kam dann eine neue und dann habe ich auch gesehen, oh, warum kostet denn jetzt 300 Euro mehr? war dann doch erstmal ganz froh. Und bei der Uhr, also ich bin mit der Akkulaufzeit zufrieden, also ich wüsste jetzt ehrlich nicht, was da kommt, wo ich dann sagen würde, so, ja, okay, ich will dann doch die neue haben.
Also gut, das hattest du vor der 6S-Präsentation aber auch nicht, ne? Dass du dann sagst, oh geil, Force Touch.
Ja, also also es wird vielleicht irgendwann irgendein nettes
3D-Touch-Feature
geben, wo ich so denke, so, ja, ach, aber also ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir jetzt nochmal dann die neue holen
aber das,
soll.
Aber da machen wir ja, da sind wir jetzt gerade unbewusst eigentlich dabei, ein anderes Fass aufzumachen, nämlich das Fass. Apple schafft es wie kein anderer, uns zu sagen, was wir haben wollen. Ja. Ne, dass du einfach sagst, ich habe auch gesagt,
wir haben es halt drauf, ne?
Ich hab ein 6S, ich habe ein 6 Plus. So, das ist wunderbar. Das ist einfach das geilste iPhone, das ich jemals hatte. Das habe ich auch so empfunden. Ich sage, ach, selbst wenn die heute Abend auf der Keynote irgendwas Neues vorstellen sollten, ich bleib bei meinen, ich brauche das nicht. So. Dann kam über Tag die ganzen, na, du weißt doch schon was. Du arbeitest doch da und da, du weißt das doch. Ja. Ich sage, nein, ich weiß es nicht. So, und dann komme ich abends, guck mir die Keynote an und habe einfach dieses alleine 3D-Touch, fand ich schon geil, aber für mich, das Killer-Feature für mich war Live-Fotos. Hm. Ich gesagt habe, Alter, das ist ja so geil. Einfach dieses, ich hab meine Frau als hochwertiges, voll aufgelöstes Wallpaper im Hintergrund. Wenn ich raufklicke, dann bewegt sich auf einmal und sagt mir, ich liebe dich, gib mir einen Kuss und das Bild steht wieder still danach. Wenn wir sagen, Alter, das ist Harry Potter 2.0. Ja. Das ist so wie in Harry Potter, der Tagesprophet, wo die Zeitung, wo sich die Bilder bewegen. Und das ist wieder was, wo ich mir sage, so weißt du, das ist der Hammer. Das ist wieder etwas, das fällt nur Apple so ein. Und da haben sie mich halt schon gehabt. 3D-Touch ist auch geil, aber das Live-Fotos war für mich das Feature, wo ich gesagt habe, Hammer. Dann kamen die nächsten Nerdler hinterher, die gesagt haben, ja, aber er nimmt ja auch immer schon vorher ein Stückchen mit auf. Was sind da mit Datenschutz? Und jetzt sieht es immer so aus, dass ich eben nicht den perfekten Shot halt habe, weil immer, wenn ich das Telefon, nachdem ich ausgelöst habe, wieder runternehme, das dann hat er dieses Stück gefixt. Haben sie doch mit der nächsten Version gleich wieder gefixt. Jetzt hat er automatisch, wenn die Motion halt kommt, dann wird's abgecuttet. Alles wieder gut. Aber du wirst halt immer Nörgler dabei haben. Ja,
und also Apple ist um Datenschutz doch sehr bemüht. Also ich glaube nicht nur, dass das irgendwie PR-Mache ist, sondern dass die tatsächlich sehr bemüht darum sind. Wenn es nicht so wäre, wäre da doch vielleicht das eine oder andere schon mal irgendwie was rausgefallen.
Ja, na klar.
Und dann halt, wenn ich mir denke, so, also die Leute, die irgendwie auf dein Telefon rauf wollen, die kommen da auch rauf. Also egal, was du machst.
Ich möchte da mal eine Anekdote erzählen, wenn ich darf.
Ja.
Ich habe mal ein langes Gespräch gehabt darüber, dass jemand meinte, er müsste mir eine große Diskussion über Datenschutz vom Zaun brechen. Das war, ich muss mal aufpassen, wie ich das formuliere. Das war so ein Punkt, dass das derjenige gesagt hat, ja, weiß ich nicht. Ist scheiße, weil wie sicher soll dann das bitte schön sein, dass ihr hier irgendwie sagt, meine Daten in der Cloud, das will ich nicht, weil auf die Cloud, die kann man ja hacken.
Ja.
Dann habe ich daraufhin entgegnet, okay, du weißt aber schon, dass es eine 256-Bit-Verschlüsselung ist. Sagt er, ja, und? Ich sage, wie schützt du deine Daten denn bis jetzt? Ja, ich will die nicht in der Cloud haben, ich schütze die lieber lokal auf meinen Rechner. Dann sage ich, okay, darf ich fragen, dein Rechner ist der geschützt? Sagt er, natürlich, mit einem Passwort. Ich sage, cool. Wie viele Stellen hat er dein Passwort? Er sagt, er hat 12. Ich sage, du hast 12 Stellen in dein Passwort. Ich sage, 12 Stellen in dein Passwort. Jetzt rechne das mal hoch. Du hast nicht mal ein Viertel der enkryptischen Hochverschlüsselungsmöglichkeit, die mit einer 256-Bit-Militärstandardverschlüsselung überhaupt möglich ist. Dein Passwort ist schneller zu hacken als jede 256-Bit-Verschlüsselung, die du immer iCloud hast. Das heißt, deine Daten, die du ja so in Sicherheit wähnst auf deinen lokalen Rechner, sind weniger geschützt, als wenn du alles in einen Cloud-Service, es muss ja nicht mal die iCloud sein, sondern in einen Cloud-Service hattest, der mit 256-Bit verschlüsselt ist. Punkt. Nee, Ausrufezeichen. Und da war er ganz still. Da hat er gesagt, scheiße, du hast ja recht. Ich sag, ja. Aber das Ding ist halt einfach, darüber denken die Leute nicht nach. Und bei Datenschutzsicherheit, die kriegen halt nur mit, ja, aber letztes Jahr war doch bei iCloud, war doch groß in der Presse, da sind 8 Stars, bekannte Hollywood-Stars und die iCloud-Accounts geknackt worden und Co. Ich sag, du, wenn man auch ein absolut dämliches Passwort benutzt und vielleicht noch seine zwei Finger, seine zwei Schritte Authentifizierung.
Der Vorgang war jetzt auch nicht irgendwie Hokuspokus, ne? Also das war.
Nein!
Das war auch irgendwas, wo ich gesagt habe, so, ja, okay, dann, also, ne? Und, also, wer
aber solche Fotos. Ich hinaus will damit.
Wer solche Fotos in iCloud lädt, naja, gut, ist selber schuld, vielleicht nicht, aber.
Ne? Ich würde das vielleicht noch ein bisschen ausweiten wollen. Ich würde halt einfach auch sagen, okay, private Daten allen Ehren, aber weißt du, ob die CIA jetzt bei mir meinen iMessage-Chat-Verlauf mitliest oder in China fällt uns der Kreis und mir im Verlauf völlig scheißegal.
Jetzt können wir bitte das Thema nicht aufmachen, weil dann möchte ich jetzt ganz böse anfangen zu argumentieren, weil das ist nämlich nicht scheißegal und
nein, ich meine ja. auf meine Person. Ich meine auf meine Person, Klaus.
Dass ja, sagen, aber auch ist da ist das nicht so, nein.
Aber guck mal, ja, trotzdem,
ich kann dir ganz einfach eine Frage stellen. Schick mir jetzt gleich mal in dem Skype-Chat, schick mir noch mal kurz deine Online-Banking-Zugangsdaten. Ich möchte mal gucken, für was du so Geld ausgibst. Ich will keine TAN haben, ich will dir kein Geld klauen, aber ich will einfach noch mal gucken, wofür du so Geld ausgibst. Würdest du das machen?
Nein, natürlich würde ich das nicht machen, aber ich schicke doch nicht meine Banking-Daten über einen iMessage-Chat-Verlauf.
Naja, in deinem iCloud-Schlüsselbund stehen die Zugangsdaten zu deinem Ding. Und die sind halt auch dann auf Rechnern von anderen Leuten. Und hier Apple sagt zwar,
aber meine 128-Bit-Verschlüsselung sind doch gar nicht im Schlüsselbund gespeichert.
Kommt drauf an, wie du das machst. Das machen auch genug Leute, ne?
Ob ich's da reinpacke oder nicht. Und ich glaube, du musst ja auf die Formulierung achten. Ich habe ja nur gesagt, über meinen Chatverlauf. Nee, es gibt gewisse Daten, die würde ich niemals online in irgendwas abspeichern. Das würde ich einfach nicht tun. Aber ob jetzt jemand mitkriegt, wie ich meiner Frau über Tag etwas schreibe oder nicht, das interessiert mich nicht. Also wenn sie meinen, dass das interessanter ist, als irgendeinen Terroristen zu jagen, sonst halt machen.
So. Gut, aber wir sind auch nicht mehr bei der Apple Watch jetzt, ne?
Ja, genau. Ich wollte gerade wieder auf die Uhr zurück.
Das Polarisierende daran finde ich ja immer am interessantesten, wenn ich ehrlich
bin. Das Uhrthema.
Da hätte ich auch direkt noch ein Thema. Ich habe es irgendwie vor einer halben Stunde oder sowas schon mal angesprochen worden. Hier irgendwie Klick-App aufmachen und so. Das finde ich ist immer noch eins der schlimmsten Dinge an der Uhr, wie teilweise diese Kommunikation mit dem Phone und dann muss die App aufmachen. Der eine Teil aus der App aufgemacht und auf die Uhr geschickt und auf dem Phone. Dann hast du eventuell noch gerade schlechtes. Genau, aber dann hast du halt noch dazu gerade irgendwie schlechte Internetverbindungen und dann hast du zum Beispiel so die App von der Bahn machst du auf und es dauert halt einfach irgendwie mal 30 Sekunden, bis dir irgendwas angezeigt wird. Und das ist halt eine echt scheiß Experience. Und da hoffe ich, dass da noch eine ganze Menge passiert und dass Apple auch den Entwicklern noch mal ein bisschen mehr in den Arsch tritt. So, hier, macht mal bitte native Apps jetzt für die Watch. Und das ist halt echt noch schade, weil ich glaube, da wird eine ganze Menge Potenzial auch noch verschenkt. So zum Beispiel, wenn ich Foursquare aufmache und auf der Uhr und ich muss dann den Arm irgendwie so 30 Sekunden in komischer Haltung halten, bis ich mal irgendwie sagen kann, so, ich check jetzt hier ein. Das ist halt echt nicht cool und dann nehme ich halt doch lieber mein Phone aus der Tasche, um das zu tun.
Also das ist ja den Entwicklern geschuldet. Ne? Also die Apple hat ja die Schnittstelle schon längst seit WatchOS 2, schon bevor sie WatchOS 2 released haben, haben sie die Schnittstelle freigegeben und gesagt, Leute, programmiert bitte native Apps, die werden das Ganze komplett beschleunigen. Und da kommen die Entwickler halt noch nicht wirklich aus dem Knick bei. Also das ist ein Punkt, mir fehlen auch wirklich native Apps, wo ich sage, die hauen mich von Hocker. Aber auch da kann die Uhr ja nichts für. Die Schnittstelle ist da, die Hardware ist da, die Software muss halt einfach mal ein bisschen forciert werden.
Genau, so, das war halt für mich so der Punkt, wo ich halt auch noch gesagt habe, als ich die Uhr mit WatchOS 1 hatte und ich sie dann auch wieder zurückgegeben habe, weil das war halt eine beschissene User Experience an dem Punkt halt, ne? Die nativen Apps von Apple, die da drauf sind, alle schön und gut und funktionieren auch geil und diese Kamerasteuerung super, aber genauso wie auf dem iPhone, den wirklichen Erfolg des Geräts macht's halt erst aus, wenn du geile Apps drauf hast und die fehlen halt noch komplett.
Ja, da gehe ich aber mit. Also das stimmt, das ist logisch, aber da wähne ich mich einfach relativ in Sicherheit. Na, das, was wir vorhin schon hatten, dieses denk dran, wie war das iPhone 1 damals 2007, wie ist das Neueste? Und damals warst du trotzdem zufrieden. Das 3G war dann schon geiler als das iPhone. Und so wird es mit der Uhr wahrscheinlich auch sein. So. Und wer weiß, wie schnell die nächste sein wird. Die wird wahrscheinlich wieder irgendwie 100% schnellerer Prozessor. Und es wird ja alles irgendwie kommen. So, und vermute ich. So, und dementsprechend mache ich mir da einfach nicht so viele Gedanken drüber. Weil
nö, das ist nicht. Es ist nur Stand jetzt, ne?
Ja, na klar. Also klar, dass die Onboard-Apps alle, weil sie nativ sind, halt auch wesentlich schneller arbeiten, ist doch logisch. Wobei ich halt aber auch sagen muss, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich hatte die Heimautomatisierung angesprochen, wenn ich zum Beispiel Philips Hue, Belkin für meine Steckdosen zum Beispiel nehme, die auch wenn sie nicht nativ sind, die funktionieren schnell genug. So, und das bringt schon Spaß, sie zu benutzen. Und ich hatte mein erstes richtiges Aha-Erlebnis mit der Uhr, wo ich gesagt habe, das finde ich geil, das war beim Einchecken am Flughafen. Weil ich dann durch die Kontrolle durch bin und dann musst du dein Ticket ja zeigen, den Barcode, wenn du dann halt den entsprechenden Ticket mit Barcode hast. Und ich habe halt einfach, ich bin durchs Gate gegangen, die Uhr hat durch Geofencing sofort erkannt, ich gehe zum Gate. hatten wir sofort den entsprechend auf der Lufthansa-App Air Berlin war das, hatten wir sofort die Beschreibung reingepackt, weiß ich gar nicht, 53 Meter bis da und dahin, dann ging's rum. Hat dann sofort gesagt, Achtung, ihr Gate hat sich verändert, hat mir das sogar mit Vibrieren am Handgelenk, so, Achtung, du gehst falsche Richtung, Gate hat sich geändert. Ich sag, ey, geil, aufs Telefon hätte ich jetzt nicht unbedingt drauf geguckt. Und in dem Augenblick, wo ich an diesen Security-Check-In kam, hat er mir den Barcode eingeblendet und ich habe einfach mit der Uhr einmal das Handgelenk gedreht, auf den Barcode-Scanner, und war eingecheckt.
Das war für mich so ein
geiles Erlebnis.
Mit einem 32C3-Ticket, da habe ich dann mal am ersten Tag erstmal das Geofencing dieses auf dem Sperrbildschirm anzeigen ausgemacht, weil er mir dann ständig das Ticket angezeigt hat. Und was es ja da auch macht, dass er dir das Ticket anzeigt und dann kannst du irgendwie nochmal tappen und dann zeigt er den QR-Code an und macht auch das Display dann für den Moment nochmal heller. Solche Sachen. Also mal langsam so einen Abschluss zu finden, weil Essen ruft und so. also ich bin zufrieden mit dem Ding. Das Einzige, was sicherlich per Software irgendwie noch kommt, so ein paar Watchfaces mehr. Vielleicht auch, dass man dann bei allen irgendwie gerade auch bei dem Modularen oder diesem, wie heißt das hier, Farbe, dass man da noch ein Foto drunter legen kann, weil die Uhrzeitanzeige wenn du ein Foto einstellst, hast du nur Uhrzeit und Datum und das ist mir ein
bisschen... Die fehlen die Komplikationen darauf, beim Foto-Watch.
Zu schlicht, genau, und dann noch mehr Komplikationen irgendwie, also gut, da müssen die App-Developer halt irgendwie was machen. Und ansonsten, wie gesagt, Akkulaufzeit, bin ich vollends zufrieden und ja, das... Was generell noch, was Apple machen sollte, irgendwie, vielleicht habe ich das auch wieder weggeklickt in meinem Hype, irgendwie so ein Guide, weil ich habe so ein Feature, was ich so zufällig entdeckt habe und auch nur so halb und dann habe ich nochmal nachgelesen, dass du kannst ja ausstellen, dass das Display immer angeht, wenn du das dein Handgelenk bewegst, weil ich dachte, okay, vielleicht zieht das ein bisschen am Akku, tut es aber nicht. Und dann habe ich auch gesehen, du kannst ja durch drauftappen auch das Display anmachen für kurz.
Da kann ich dir aber das empfehlen, was ich an der Stelle immer machen würde, ist
Test. Wie klingst du gerade komisch?
Ja.
Test?
Ja.
Wow.
Du spielst gerade Roboter. Den schlechten Roboter.
Ich bin ein Roboter. Hallo?
Vielleicht ist es auch Skype.
Soll ich Skype einmal kurz neu anrufen?
Ruft ihr mich nochmal an?
Ja, ich schmeiß mal den Teddy nochmal raus. So.
Okay.
Manchmal, was bei mir manchmal passiert, ist so, dass irgendwie so ein kleiner Aussetzer und dann gibt es so ein kurz komisches Geräusch. Meistens ist alles gut. Manchmal dass ich Delay habe, dann stecke ich mein Mikrofon kurz wieder. Nee, wow. Immer noch da. Dann kommt das irgendwie von deinem Interface. Das klingt so nach diesem Mac-Audio-Bug. Vielleicht mal Gerät ab- und anstecken. Also das soll man eigentlich nicht tun und Reaper mag das eigentlich.
Also bei mir ist alles, ich höre euch super, alles gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mag mal Skype mal starten.
Einen Moment. Okay.
Ja, okay.
Was mich echt wundert, ist, wie wenig Entwickler noch so einige von den Features von der Uhr nutzen. Also gerade die Komplikationen. Zum Beispiel, was mir bei der 32C3 App echt gefehlt hat, ist, dass so irgendwie angezeigt wird, so dass ich mir die Komplikationen reinmachen kann, so wie meinen Kalender. Ja. So hier, das ist der nächste Tort, den du gefafft hast. Und dann halt auch mit wie heißt das Feature Time Travel, dass ich dann sehen kann, okay, was liegt in der Zukunft an und so. Okay. Das haben halt echt noch viel zu wenig Leute integriert. Und auch jedes Mal, ich gucke irgendwie einmal die Woche. Hallo, Teddy. Boah, du roboterst immer noch.
Ich roboter immer noch.
Das ist nicht Skype. Vielleicht nur USB-Device doch ab und wieder anstecken.
Mein Audio-Interface abstöpseln?
Ja, das hilft bei mir meistens.
Okay.
Überlebt meistens auch die Reaper überlebt das meistens auch. Ohne Probleme.
Ja,
Genau, und ich gucke irgendwie auch einmal die Woche in die Apple Watch-Sektion im App Store und ja. es wird nicht mehr. Das fehlt echt noch.
Ja, also ich habe auch tatsächlich nur wegen der Apple Watch jetzt doch mal Overcast angefangen zu benutzen, wo ich darüber fürchterlich geschimpft habe. Und also inzwischen kann man das schlimmste Feature ausstellen, diese EQ-Animation, die nur in einer Farbe ist, die sich nicht mal an das Cover vom Podcast anpasst, farblich. Das kann man inzwischen abstellen. Ansonsten ist Overcast ganz okay soweit. Und hat halt auch also Podcast, da kannst du irgendwie nur Podcasts starten, aber du kriegst dann keinen Player. Also danach möchtest du dann vielleicht irgendwie, wenn du gerade einen Podcast gestartet hast und eh noch irgendwie auf der Uhr bist sozusagen, möchtest du dann vielleicht gleich noch irgendwie vorspulen oder sowas zu einer bestimmten Stelle oder irgendwas machen. Und
Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden.
Ja,
jetzt, das ist gut.
Das ist wieder besser.
Sehr schön.
Hat das An- und Abstecken geholfen?
Sie haben nach dem Signalturm haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu unterlassen, der Sie unbedingt zurückrufen werden. So.
Sollte es sich für die männliche Variante.
Von dessen, Studio Link.
Das, ja, genau, oder für Studio Link, genau.
Oh, ich glaube, den Job hat schon der Hörsuppe Easy
Christian.
Living. Christian, genau.
Ja.
Der hat, glaube ich, auch die ideale Stimme dafür.
Stimmt, ja.
Wobei
der Jan Giesmann, der auch von seiner Resi-C3 war, auch gar nicht so schlecht klang.
Ich wollte noch einen Satz sagen zu dem Polarisieren dieser Datensicherheitsgeschichte da. Ich mache das bewusst provokativ einfach aus dem Grunde heraus, weil ich einfach glaube, dass klar, es gibt wirklich Situationen, in denen man sagt, oh Gott, das sehe ich halt ganz anders, weil das ist wirklich etwas sehr, sehr Privates und Co. Ich glaube aber, dass viel, viel häufiger die Fälle viel heißer gekocht werden, als dass sie gegessen werden. Und dass die Sachen, die da wirklich am meisten kritisiert werden, halt die sind, wo man sich einfach bewusst sein muss. Weißt du, wenn du wirklich möchtest, dass sowas keine Gefahr ist, dann darfst du überhaupt keine Verbindung zur Außenwelt aufnehmen. Dann musst du wirklich ein komplett geschlossenes System halt einfach haben. Und das hat wiederum überhaupt nichts mit Apple zu tun, weil Apple hat da dann doch wirklich die technisch am höchsten machbaren Standards verbaut. So, und wenn du sagst, okay, diese Standards reichen dir nicht zum Datenschutz, dann musst du einfach damit leben, dass du dann halt einfach überhaupt kein Device ins Netz schicken darfst.
Wenn das FBI ankommt und sich beschwert, dass sie nicht auf die Geräte kommen und irgendwie böse auf Apple hauen, dann muss halt auch irgendwie was dran sein. Und weil das Problem ist, die auf der Datenverbindung quasi, also Internet oder halt Normaltelefonie, setzt sich NSA und Co. drauf. Und also solange das kannst du es ja darüber abfangen und dann können sie sich da irgendwie austoben.
Ja, vor allem Apple ist da halt auch noch die Firma, die da meiner Meinung nach auch mit am transparentesten ist. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viel sie da an Infos geben. Ich bin gerade eben mal kurz, als du das mit den 256-Bit-Verschlüsselungen erzählt hast, auf die Seite dazu. Es sind 128, 256 nur beim Schlüsselbund. Nur mal kurz.
Aber iMessage geht auf 256.
Ja, auf der Transportseite, auf der Serverseite nicht. Aber ist ja auch vollkommen egal. Apple ist auf jeden Fall transparent im Vergleich zu Firmen wie Google oder auch Microsoft, die da echt noch einiges zu lernen haben. Ich finde es halt nur immer ein bisschen schwierig, wenn man das Thema so runterspielt und so, ja, da brauchst du dir, weißt du, du hast eh keine wichtigen Sachen, deshalb brauchst du dir da überhaupt keine Gedanken zu machen. Das ist
naja, halt es war auf mein Beispiel.
Klar, es ist ja auch, ich glaube nur, dass einige Leute das auch als generellen Use Case für alle Leute sehen.
Um mal noch so einen Satz einzuwerfen, Apple muss auch mit dem Sammeln von Daten nicht Geld verdienen.
Genau. Ja.
Also das Sven hat gerade nochmal geschrieben hier im Chat, New York möchte das wie UK unterbinden und gesetzlich verbieten, dass Apple da nicht an die iMessage rankommt. Ich denke nicht, dass Apple, sondern CIA meinst du wahrscheinlich.
Apple selber kommt auch nicht ran.
Ach so, ja, okay, warte. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? Stimmt. Entschuldige, jetzt hab ich den Satz inhaltlich verstanden. Alles klar, sorry. Es ist ja auch in Ordnung. Und da gibt's auch eine ganz, ganz tolle öffentlich auf YouTube.
Ist das nicht Indien irgendwie schon so? Und Dell ist da jetzt schon ausgestiegen? Wie war denn das?
Nein, das ist.
BlackBerry ist irgendwo, hat gesagt, da verkaufen wir keine Telefone mehr, weil die möchten da auf unsere Telefone schauen.
Ja, genau. Das war BlackBerry in Indien.
Also ich weiß, es gibt auf YouTube eine ganz, ganz tolle Rede über Datensicherheit von Tim Cook aus dem letzten Quartal, die mich tief beeindruckt hat, weil er da wirklich mal mutig auch mal Kontra gegeben hat und gesagt hat, pass mal auf. Das Ding ist, viele Leute fordern ja eine Backdoor, eine Möglichkeit, einfach nochmal einen Zugang zu haben, um halt in Extremfällen Terrorismus etc. pp. Auf die Daten zuzugreifen. Und da sagt er auch, das Problem ist mit einem Backdoor halt einfach, dass es nicht nur für die guten Jungs offen ist, sondern auch für die Bösen.
Richtig.
Und dementsprechend verzichtet Apple komplett darauf, dort eine Hintertür halt einfach einzubauen. Und das fand ich einfach eine geile Aussage. Und hinter der ich auch einfach stehe, wo ich sage, da habe ich einfach das Gefühl, dass es da dann auch in den guten Händen ist.
Ja, und vor allem, was Apple ja auch tut, ist, dass sie viel Kram ja auch überhaupt nicht in die Cloud packen. So deine ganzen Health-Daten zum Beispiel, die sind in deinem Phone. Und nicht in deiner iCloud.
Ja, die sind genauso wie der Fingerabdruck auf den sogenannten Secure-Element gespeichert. Nochmal in sich ein decrypted Chipsatz, der dementsprechend halt auch nicht hackbar ist in dem Sinne. Klar, jetzt kommen wir ganz zu sagen, wenn ich deinen Fingerabdruck will, dann kann ich davon einen Gussabdruck nehmen und blablabla.
Ja.
Meine Güte. aber das ist so, wir klagen wirklich auf so hohen Level. Dann einfach sagen, okay, klar, es gibt auch bei Apple wieder Sachen, die sind nicht perfekt und Co. Aber ich finde, in der Summe, für mich als Fanboy, der ja nicht objektiv sein kann, finde ich, in der Summe machen sie einfach mehr richtig, als dass sie etwas falsch machen. Und ich kann mich noch sehr, sehr genau daran entsinnen, wie ich 2009 von Windows auf Mac gewechselt bin. Und ich bin gewechselt, weil mich jemand genötigt hat. Wirklich, der hat gesagt, jetzt guckst du dir doch mal an. Ich immer, ach, hau mir ab, das ist so Snob-Technologie für die Wichtigtour und kann ich gar nicht mit um und sowas. Sieht also so komisch quietschbunt aus und komisch alles. Das war damals, glaube ich, noch Leopard war das. Und ja. Dann hat mir jemand der ist halt in Urlaub gefahren und hat mir sein MacBook Pro geliehen für eine Woche. Und nach einer Woche habe ich so zwei Experiences für mich gehabt. Und die erste war, dieses System, ich weiß auch da wieder, Klammer auf, da wird es auch wieder Ausnahmen geben und es gibt auch viele Sachen, die laufen da nicht und bla bla bla. Aber in der Summe war es für mich so, dass ich eine völlig neue Erfahrung gemacht hatte, weil das System macht ja, also OS X jetzt, das macht ja das, was ich möchte, wie ich es möchte und wann ich es möchte und fragt nicht dreimal nach, sind Sie sich sicher? Und da war das erste Mal dieser Punkt so, wo ich gesagt habe, wow. Und dann war etwas, was ich von Dieter Nuhr, das ist ja ein sehr bekannter Comedian, der mal etwas gesagt hat, was ich 100% unterschreiben kann. OS X oder Apple macht OS-Betriebssystem etwas nicht, das Windows macht. Sie fragen nicht mit einem blauen Bildschirm, unerwarteter Fehler. Wo ich mir dann sage, mich beruhigt ist ja ungemein, dass Windows Fehler erwartet. Und einfach mal sacken lassen, 21, 22. Ja, so das ist so, die programmieren. Windows, Microsoft programmiert einen Bluescreen, auf dem steht unerwarteter Fehler. Das heißt, sie erwarten im Betriebssystem Fehler. Und ich sage, klar, jedes System hat Fehler, deswegen werden immer wieder Updates gefahren und Co. Aber es ist halt auch ein bisschen jetzt mit Absicht ein bisschen provozierend gesagt. Aber das war für mich einfach eine tolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Und
also und die paar Male, die mir irgendwie mein Mac Kernel Panic entgegengeworfen hat, kann ich nicht mal an einer Hand abzählen, weil also.
Nein. Und dann gibt's wieder die Leute.
Das geht mir mit Windows Bluescreens aber genauso. Also
Also ihr wisst, worauf ich hinaus will damit. Das,
ja.
Das ist sicherlich ein bisschen überspitzt gemeint, aber ich finde es halt einfach schon sehr interessant. Und der zweite Effekt, den ich hatte, oder der zweite Aha-Moment, den ich hatte, war halt einfach dieses, dass nachdem ich die sicherlich, man muss sich erstmal umgewöhnen, aber die andere Bedienungsart gelernt hatte, dass ich in einem Viertel der Zeit mehr Produktivität machen konnte, als ich vorher aufwenden musste, um ans gleiche Ergebnis zu kommen. Und das war etwas, was ich gesagt habe, wow, das ist ja immens. Und ich habe immer wieder diese Aha-Effekte. Und um das jetzt wieder rund zu machen, zur Uhr wieder zurückzukommen, ist einfach dieses, wenn ich mir das jetzt anschaue, ja, auch hier gibt's wieder viel, wo man drüber meckern kann, das geht nicht oder hier, das geht nicht oder noch nicht so toll. Ich freue mich einfach darauf, wenn ich mir angucke, wo wird dieses Device in den nächsten 2, 3, 4 Jahren hinkommen. Sei es nur bei Software-Updates oder bei Hardware-Neuerungen oder. Wenn ich halt bereit bin, auch immer wieder eine neue zu kaufen. Ich kann es ja auch lassen, aber da muss ich nicht darüber meckern, dass ja jemand schon wieder eine neue Revision ausgebracht hat. Aber ich finde halt einfach, dass es ein tolles Device ist. Ich finde dafür, dass es eine Smartwatch ist, hat sie, es ist das persönlichste und vor allen Dingen auch das most customizable, ist das richtig ausgesprochen, Produkt, das Apple hier rausgebracht hat. Du kannst das so dermaßen schön personalisieren. Jedes Watchface sieht anders aus als das des nächsten. Jede Kombination mit den Armband. Das ist einfach, das sind so diese Vielfalt. Weißt du, ich habe 11 verschiedene Armbänder. Jetzt kann man sagen, du bist bekloppt. Oder man kann sagen, ich mag halt einfach Lifestyle leben und wenn ich an einem Tag mich relativ doof fühle, dann ziehe ich ein schwarzes Armband an, weil ich bin irgendwie gerade in einer komischen Stimmung. Und am nächsten Tag, wenn ich vielleicht, weil Weihnachten ist, viel Rot trage, dann ziehe ich dazu passend halt ein rotes iPhone-Case auf und ein Product Red, ein schönes rotes Armband, weil ich einfach sage, das sieht richtig knallig passend dazu aus, weil ich einfach Bock darauf habe. So, ne? Und you get the idea. Das ist einfach dieses, dass ich einfach so, je nachdem, wie ich mich gerade kleide, das einfach auch passend machen kann, weil ich einfach Bock darauf habe. Und zeig mir mal irgendwas anderes, wo das so schnell geht, mit einem Handgriff, klick, klick, und ich habe ein neues Armband um.
Dazwischen musst du noch für 49 € ein neues Armband kaufen.
Muss ich korrigieren, sind 59 €.
Oh, das ist noch schlimmer.
aber ich finde halt einfach. Ja, aber komm, das kann man ja auch, ich meine das jetzt nicht böse, was ich sage, aber Mac, du hast vorhin gesagt, du hast ja halt ein Third-Party-Gliederarmband geholt. Und ich kenne die ganzen Dinger und es ist einfach so, keines von denen, auch wenn sie nur einen Bruchteil kosten, kommt auch eine Ansatzweise an die Qualität des Original-Gliederarmbands ran. Das hat schon, klar, die Preise sind natürlich echt deftig, also 599 € für das helle und 619 für das Space Black, das sind natürlich echt gesalzene Preise, aber die sind halt auch einfach, guck dir die Verarbeitung an, das ist ein ganz anderer Schnack. Und jetzt kann man ja sagen, bin ich bereit, das zu zahlen, ja oder nein? Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber trotz alledem finde ich es einfach schön, dass du diese Möglichkeiten hast, das so dermaßen zu personalisieren. Und ich glaube, auch da sind sie wieder Vorreiter. In 2 Jahren, machen wir uns nichts vor, wird es 80 verschiedene Smartwatches auf dem Markt geben und die Hälfte davon wird genauso personalisierbar sein. Wenn sie alle sagen, aber guck mal hier, unsere Fitbit Nummer 23 kann das auch.
Ja.
Wo ich mir dann so sage, super, das konnte die Apple Watch aber schon vor 3 Jahren, als sie den Smartwatch-Markt neu belebt hatten, sagen sie alle, ja, Apple hat ja nicht viele davon verkauft. Das ist ja ein Ladenhüter. Und dann sage ich mir wieder, okay, trotzdem hat dieser Ladenhüter das geschafft, mehr zu verkaufen an Smartwatches als die letzten Jahre von allen anderen Herstellern zusammen.
Ja, wie war das letztes Jahr bis, gab es irgendwann die Meldung, Apple hat inzwischen mehr Uhren verkauft als Android gesamt im letzten Jahr oder so. War schon bezeichnend.
Ich trage das einfach gerne und mich freut das. Und ich finde halt, es ist alles, was daran noch nicht stimmt, ist einfach der Evolution geschuldet. Es ist das allererste seiner Art. Es muss evolutionstechnisch weiter vorangetrieben werden. Wir wissen, dass es Apple sehr gut kann. Es gibt auch einige Baustellen, wo ich sage, da muss Apple echt mittlerweile viel dran machen. Da haben sie so ein bisschen den Fokus verloren. Zu viele Baustellen gleichzeitig aufmachen und so weiter und so fort. Aber trotz alledem glaube ich in der Summe, dass es immer noch das Unternehmen ist, das am meisten richtig macht. So, und es ist ein Konsumunternehmen, es ist darauf aufgebaut, einfach Gewinne zu erwirtschaften, aber das ist doch deswegen nicht schlimm. Auch da wird immer drauf rumgehakt, dass man sagt, die Uhr könnte man ja auch 200 € günstiger machen.
Ja, wenn sie aber trotzdem für den Preis verkauft wird, warum sollten sie es tun?
Ja, und das ist doch dann nicht böses nein, Apple, weltbeherrschendes Unternehmen.
Das ist Kapitalismus.
Das ist Kapitalismus, boom. Ja, Überraschung, Baby, ist Kapitalismus. So, und das hat ja nichts mit Apple zu tun. Ja, ich meine, in den 90ern, als Microsoft das vom Wert her wertvollste Unternehmen der Welt war, haben die das nicht anders gemacht. Die Margen.
Oder Coca-Cola.
Coca-Cola. Aber genau. am Beispiel von, also wenn wir jetzt mal die Inflation wieder auf 1900, auf die 90er runterbrechen, dann waren die Margen von Microsoft ähnlich hoch wie heute von Apple. Ja. Bloß das ignoriert ja jeder heutzutage, weil er sagt, naja, böse ist Apple halt. Und dann laufen sie doch wieder mit dem iPhone aus dem Laden. So.
Die Leute bächen halt einfach gerne, ne?
Ja, das ist
auch. Da hätte ich übrigens auch noch einen Punkt, um nochmal meinen größten Kritikpunkt an der Watch, den ich mir jetzt schön bis zum Ende aufgespart habe.
Oha. Jetzt kommt's.
So, ich habe das Ding jetzt seit 3 Monaten und ich gehe mit der Uhr mehrmals die Woche schwimmen. Ja? So, offiziell ja bla bla bla, nur Spritzwasser geschützt und so weiter und so fort. Trotzdem hat das Ding schon sehr viele Langzeittests ausgehalten und ist überhaupt kein Problem, mit der Uhr schwimmen zu gehen. Und selbst wenn, ich mache das auf mein eigenes Risiko, okay. Trotzdem werde ich von Apple so bevormundet, dass es eine Firma gibt, die einen vernünftigen Algorithmus entwickelt haben, den sie auf die Uhr packen könnten, den sie auch auf der Pebble seit fast Tag 1 haben, mit dem du halt dein Schwimmen tracken kannst. Ne? Der zählt deine Bahn, der misst deine Zeiten, nimmt deine Herzfrequenz und so weiter. Diese App liegt bei Apple und Apple sagt, nein, wir lassen unsere Leute, die Leute, die das Ding gekauft haben, nicht diese Entscheidung treffen, meinetwegen mit 5 Warnmeldungen, du machst deine Watch kaputt, wenn wir feststellen, dass deine Watch in Chlorwasser gewesen ist, hast du keine Garantie mehr und so weiter. Meinetwegen, alles okay, aber trotzdem werde ich so bevormundet, dass ich diese App nicht nutzen kann und dass ich diese scheiß Activity mit sonstige, die mir einfach nur die Zeit und die theoretisch verbrannten Kalorien zählt, abgespeist, dass ich das nervt mich tierisch.
Ja, also da wollen sie sich halt die Supportfälle dann vom Hals halten, die dann noch mehr den sowieso schon überlaufenden Apple Store.
Ja.
Fluten, sprichwörtlich, weil die Leute kommen, Uhr ist doch kaputt gegangen, also bei, weiß ich nicht, lass es bei 100 Leuten einer sein, und ja.
Ne? Mac, der Sven im Chat sagt da gerade was Interessantes, er sagt gerade, das ist, glaube ich, ein amerikanisches Problem und ich glaube, das ist gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt.
Ah ja, die können ja da alles Mögliche einklagen und so.
Ja, aber wenn du kannst ja, also das ist überhaupt kein Problem, wenn du dann so eine App hast, dass dir gesagt wird, du kannst diese App jetzt hier nutzen, aber wir speichern das irgendwo unlöschbar im System, dass du gesagt hast, ich weiß, dass ich damit meine Uhr kaputt machen kann und dann
ist es. Aber ich glaube, die Kritik, Klaus, kann man bei dir noch ein bisschen weiter ausweiten, sag ich mal, ein bisschen expanden, indem man sagt, das ist aber ein generelles Restriktionsproblem von iOS. iOS ist nicht Sandbox und sie limitieren sehr viel mehr, als sie müssten. Aber dadurch können sie sicherstellen, dass vieles halt sehr flüssig funktioniert.
Ja, wobei das ist ja jetzt kein Problem, dass die irgendwelche Techniken benutzen oder so, sondern das ist halt dass sie sagen, okay, die Uhr ist dafür laut unseren Tests und so weiter nicht gemacht, in der Bedingung ausgeführt zu werden. Das ist ja kein Softwareproblem, ne? Es ist ja nicht so, dass die sagen, wir wollen hier irgendwie Pornos abspielen oder so, sondern es ist
Die Produktdefinition sagt, sie ist nur Spritzwasser geschützt, aber nicht wasserfest, wasserdicht. Dementsprechend dürfen sie aber auch keine App da drauf laufen lassen, die genau das ad absurdum führen würde. Und das ist die Begründung dahinter, dass man halt sagt, wir können ja keine Schwimm-App zulassen auf den Telefon, wenn wir gesagt haben, dass das nicht zum Schwimmen geeignet ist, das Telefon, und dass, wenn du es mit zum Schwimmen nimmst, du jegliche Garantie darauf verlierst.
Ja, und
ich glaube, das ist kein Apple-Problem, sondern stell dir vor, du würdest dir einen Golf kaufen. Und es gibt eine App, du weißt jetzt, worauf ich hinaus will.
Es ist vollkommen okay.
Es gibt eine OBD-Schnittstelle, die macht da 50 PS mehr draus. Aber wenn dann der Motor hochfliegt, dann sagt Volkswagen doch automatisch, wir haben dir gesagt, du sollst das nicht tunen, das Ding. Das ist nicht für 50 mehr PS ausgelegt. Warum sollen sie also eine App veröffentlichen und in den App Store zulassen, die genau das unterminiert, unterwandert, was sie als Produktvorgabe sagen, nämlich, das ist nicht wasserfest.
Genau aus dem gleichen Grund. Bei VW kannst du das halt auch machen. Du kannst deinen Chip austauschen und sonst was machen, dann auf dein eigenes Risk. Und da halt, dass es halt diesen Modus nicht gibt, nervt mich immer wieder mal an solchen Punkten. So nach dem Motto, ich weiß, was ich hier tue. Gib mir bitte den Button, dass ich das sagen kann, ich weiß, was ich hier tue. Und ich,
ja, gut, das ich muss ich kenne
das Risiko, ja, ja. Ich nehme das Risiko in Kauf und bitte erlaubt mir das, mir meine Hände zu verbrennen. So, ja, das ist, ne, so.
Ja, ja, verstehe ich. Kann man nichts gegen sagen.
Ja, das ist halt, also es gibt ja auch, es gäbe ja auch jetzt Möglichkeiten am App Store vorbei, auch über größere Mengen an Leute Apps zu verteilen und so, aber da haben halt die Leute keinen Bock drauf, sich da irgendwie ein bisschen mit Apple anzulegen. Und bei anderen Leuten hat es funktioniert. Naja, mal sehen. Mhm. Vielleicht dann doch irgendwann die Apple Watch 2, die dann nicht nur spritzwasserfest ist, sondern auch das Siegel bekommt, was jetzt schon die Apple Watch technisch kann, nämlich auch über Kilometer damit zu schwimmen.
Also Fakt ist, ja, sie wird beschrieben als, sie ist wasserfest, aber nicht wasserdicht. Ja. Maximal 5 Minuten bis 1 Meter Wassertiefe und Co. Wenn du aber das Kleingedruckte liest davon, dann steht dort drin, in Deutschland hat es eine IPX7-Klassifizierung bekommen, Zertifizierung bekommen. IPX7 sagt nichts anderes, wenn du da mal reinguckst, dass dieses Ding grundsätzlich auf mindestens mehrere Stunden wasserdicht bis 5 Meter ist. So, sprich, was halt einfach,
Schwimmen ist da drin.
Ja, sprich, Schwimmen ist kein Thema damit. So, das heißt, wenn sie eine deutsche Zertifizierung kriegt, dann müsste sie eigentlich auch dementsprechend, finde ich, dafür freigegeben werden. Aber das können sie halt nicht, weil sie können nicht ihre Produktbedingungen für jedes Land individuell anpassen.
Ja, ja, klar.
Sagen sie halt, es bleibt aus den generellen amerikanischen Guidelines drauf und da ist es einfach wasserfest, aber nicht wasserdicht. So, und das kann ich auch verstehen, weil das ist einfach, der Markt ist so riesig, wenn du da anfängst, Sisyphus, jedes Land eigene Garantiebedingungen zu machen, das ist, weiß ich nicht. Also,
ja, aber das musst du ja eh machen, ne?
Ja, aber du weißt, was ich damit meine. Also
dieses
Fass überhaupt aufzumachen. Und ich glaube, da muss ich ein Unternehmen dieser Größe halt einfach auch absichern, weil man muss das immer wieder sich vor Augen führen. Letztes Jahr gab es 2 Tage im Jahr, da war das Unternehmen Apple mehr wert als die gesamte USA.
Ja.
So, und das ist einfach etwas, das ist halt kein schnittiges Motorboot mehr, auch von der juristischen Seite her, sondern das ist ein träges Fährschiff. Wenn da jetzt irgendein Eisberg kommt, dann brauchen die halt einfach den entsprechenden paar Kilometer vorher schon Bescheid, damit die halt bremsen können oder das Ruder in eine andere Richtung setzen können. Und das ist halt einfach, die können nicht super schnell darauf reagieren, nur weil in einem Land gerade jemand sagt, aber der hat gesagt, das ist IPX7. So, und dementsprechend glaube ich, man muss da halt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Weil ich verstehe den Ansatz von dir, verstehe ich 100%. Und gerade wenn du halt jemand bist, der in den Sinne halt auch viel benutzt, dass man sich da ein bisschen bevormundet fühlt, keine Frage. Und das ist ja auch das Hardcore-Argument von jedem Android-User, der halt sagt, aber ich kann wirklich alles individualisieren auf mein Telefon.
Ja, das sag macht ich dann, aber auch
ja, das nicht. Kannst du, nützt dir aber auch nichts, wenn es so scheiße aussieht. So.
Tut mir leid, ich kann auch, Schlusswort.
Ich kann damit einfach nichts anfangen, wenn ich auf dem Android schaue und es sieht aus wie, das sieht so unhomogen aus. Jedes Icon sieht komisch aus als das andere und es sieht einfach so zusammengewürfelt aus. Und ich habe das gehabt, da war ich bei meinem Bruder, der hatte eine neue Lebenspartnerin und die sagte dann, Mensch, du arbeitest doch da und da, dann verstehst du doch bestimmt, warum hast du ein Telefon. Hier auf meinem Samsung, da ist das und das, probier das mal bitte aus. Und ich bin dann in irgendwelche Untermenüs und kam nicht mehr zurück. Ich kam nicht mehr zurück, weil ich nicht wusste, das war so verschachtelt. Und sagt sie, ja, da musst du doch hier nur den Zurück-Button drücken. Und dann habe ich diesen Zurück-Button gedrückt und der hat mich aber nicht sofort wieder auf meinen Heimbildschirm, als ob ich einen Home-Button drücke bei uns. Sondern der hat mich immer nur eine Instanz wieder höher gebracht.
Ja gut, das ist halt, wenn du mit dem iOS, mit der iOS-Denke an Android gehst, ne?
Ja, das ist so dieses... Ja. Die Android-Leute sagen halt immer nicht. So, oh Gott, iOS, die iPhones haben ja gar keinen Backbutton, wie kann man das überhaupt benutzen? Und ja.
Ganz ehrlich, jeder soll doch einfach das nutzen, womit er sich wohlfühlt. Genau. Und wenn Leute mit dem Android gut zurechtkommen, ich glaube, die verstehen genauso, dann go for it. Ich habe eine andere Wahl getroffen.
Eben, und das ist, jeder soll mit denen glücklich werden, was er hat. Und auch sicherlich Android hat Vorteile, die wiederum, die iOS wiederum nicht hat. Das ist auch noch okay. Es gibt kein perfektes System, sondern jeder muss für sich einfach eine Entscheidung treffen. Ich habe ja eben auch einfach mal so, aber auf humoristische Art versucht, so ein bisschen darauf zu bashen, auf der Konkurrenz, sage ich mal in Anführungszeichen. Trotzdem sage ich mir, leben und leben lassen. Und wenn jemand mit seiner Apple-Stil zufrieden zufrieden ist, dann ist das auch toll. Hauptsache, er ist glücklich mit dem, was er macht. Und wenn jemand sagt, es ist gar nicht so, dass ich jedes Jahr mein Windows neu aufsetzen muss. Ich meine, es läuft seit 3 Jahren, dann sage ich, super, freue ich mich für dich. So, ich habe halt lieber ein MacBook Pro, das ist jetzt 7 Jahre alt und ich musste mein System noch nicht einmal neu aufsetzen. So, und abgesehen davon, wenn halt ein neues Betriebssystem halt kam. Aber dann habe ich das einfach einmal rüber installiert und fertig. Und ich musste mein System noch nie updaten. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber dafür hast du für deinen Mac aber auch 3-mal mehr bezahlt als ich, dann sage ich, ja, hab ich.
Ich kriege aber auch 3-mal mehr zurück. Also,
ich kriege aber auch 3-mal mehr zurück.
Ehrlich, wenn du einen Windows-Rechner mit gleicher Ausstattung haben willst, dann bezahlst du das Gleiche.
Ist einfach so. Da glaube ich, da machst du jetzt wahrscheinlich auch ein Fass auf, wo viele Windows-Jünger jetzt was anderes sagen würden. Aber das Ding ist einfach, dass ich glaube, es gibt, und das ist ein Leitsatz generell von mir, es gibt kein Falsch, kein Richtig. Das ist genauso, wie wenn ich mich mit jemandem streite oder Co. Es ist nicht schlimm, dass du etwas gesagt hast, sondern wie du etwas sagst. Und ich glaube, dass man über alles reden kann, auch bei einem Glaubenskrieg. Oh, das ist ja ein gefährliches Wort in der heutigen Zeit. Das zwischen Ansicht pro oder contra Apple, iOS, macOS, Smartwatch, ja, nein, welcher Hersteller?
Meine Uhr will wieder, dass ich aufstehe.
Ich glaube einfach, da gibt es kein Falsch und kein Richtig bei, sondern jeder muss einfach mit denen glücklich werden, was er hat. Und wir müssen uns ja mal eins vor Augen führen, also für die Generation, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, aber ich bin jetzt Generation 80 geboren. So, und ich komme noch aus Zeiten, da musste man in einen so einen gelben Kasten rein, um einen Kollegen anzurufen, ob du zum Sandkasten kommst, spielen. So, es nannte sich Telefonzelle. So, und ich habe das erste Telefon damals, wo man Textnachrichten, die hießen noch SMS, verschicken konnte. So, ja, und ich habe alle diese Zeiten halt durch. Und ich kam aus einer Zeit, da möchte ich Luke Mockridge gerne zitieren, so, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ein Comedian, der gesagt hat, ich komme noch aus einer Zeit, da bin ich zu Hause von Sofa zu Sofa gesprungen, weil ich mir vorgestellt habe, dazwischen ist Lava. Ja, so einfach so zum Spielen. Und das ist halt etwas, wir sind so technisch, so komfortabel heutzutage aufgebaut und kriegen es immer noch hin, uns zu beschweren, na, diese App braucht aber 10 Nanosekunden länger, um zu öffnen. Ist das ein scheiß Gerät? Wo ich mir sage, Alter, merkst du überhaupt, was du da sabbelst? Die Technik heutzutage ist so toll und wir sind aber Gewohnheitstiere, haben uns einmal daran gewöhnt und wir gewöhnen uns sehr, sehr schnell an neue Technik. Yeah. Dann nehmen wir das als gegeben hin.
Ja. Yeah.
So. Wie toll das damals war, das iPhone 1 in der Hand zu halten, wo ich gesagt habe, das ist der Hammer. Ich kann mit meinem Finger nach oben streichen und durch das Album der Bilder blättern. Das gab das vorher nicht. Damals gab es irgendwie einen Knopf mit so einem Joystick, den du hoch und runter drücken musstest oder so. So, und heute, dann war das einfach so, es hat funktioniert. Oder ich konnte, der erste Moment, wenn du ein Bild auf dem iPhone siehst und du nimmst Zeigefinger und Daumen und ziehst die auseinander, pinch to zoom, das Bild ist aufskaliert. Das war einer der geilsten technischen Nerdgasmen, die ich jemals hatte. Wo ich sagte, oh, was? So, heute erlebe ich das, dass ein kleines Kind neben der Mama in ein Lifestyle-Geschäft reinkommt und die Mama macht das Portemonnaie auf und da ist ein Bild drin von der kleinen Schwester und das anderthalbjährige Kind will Pinch to Zoom auf dem Bild machen, weil es denkt, es ist ein Display.
Sowas wollte ich auch gerade sagen, ja.
Und das sind doch herrliche Zeiten für technikaffine Leute.
Ich glaube, der Kaspar hat auch mal erzählt, sein Kind kam angerannt mit der Kamera. Die Kamera ist kaputt, das Display reagiert nicht. Das hat aber halt einfach kein Touch-Display, es war nur ein normales Display.
Also ich glaube halt einfach, dass das wir sind da toll bei der Technik aufgestellt und wenn man jetzt die Apple Watch nicht mag, dann soll man es halt lassen, dann kann man auch glücklich werden und wenn man sie halt hat, dann kann man es, ja, so, ist genauso, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, komm. So, und das ist einfach, ich finde, es ist ein tolles Produkt, ich finde, es ist für mich mein Lieblingsprodukt, ich mag auch mein iPhone, ich mag mein iPad, ich mag mein Mac und alles toll, aber die Watch ist das, was ich am meisten am Tag benutze und wo ich einfach froh bin, wenn ich es habe, so, und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Wir haben viel Verbesserungspotenzial, aber es ist auch schon so verdammt viel Gutes dabei. Und ich finde, es ist die verdammt nochmal beste Smartwatch, die es momentan am Markt gibt. Punkt aus Ende.
So. Ich glaube, bei mir wäre die, wenn jetzt jemand sagen müsste, okay, du musst Apple-Produkte loswerden, dann wäre das erste mein iPad und das zweite wäre die Watch. Danach käme das Apple TV und dann das Phone und den Mac würde ich am längsten behalten.
Das ist Ich meine, wir haben ja, Mac hat ja gesagt, das Thema der heutigen Sendung ist Apple Watch, was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil wir sind relativ viel drumherum gewesen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das Apple TV zum Beispiel, und dann gibt's diese ganzen Glaubenskriege von wegen, weil, ja, aber der Fire TV Stick, der kann doch viel, viel mehr, wo ich mir sage, oh, Contenance. Hast du mal das neue Apple TV bedient? Und sag ich, ja, aber das konnte, der Fire TV Stick, der kommt der Spracheingabe vorher auch schon. Wo ich sage, ja,
stimmt. Wir schweifen voll ab.
Wir wollten eigentlich Schluss machen.
Ich glaube auch vor irgendwie einer Dreiviertelstunde schon. Dein Essen jetzt kalt.
Nee, ich habe Essen zwischendurch gebracht bekommen sogar.
Oh, das ist.
Und gegessen nebenbei.
Ja. Das ist ja extremer Luxus. Ich muss jetzt noch kochen.
Krass.
Tja.
Ja, schade.
Dann muss ich noch in den Wald gehen und noch einen weiteren Podcast aufnehmen.
Okay.
Also, schade, also müsste man vielleicht mal eine generelle Sendung vielleicht draus machen nochmal, aber ich finde einfach,
den 734. Apple-Podcast.
Oh, warum nicht? Also ich sage einfach vielen Dank, dass ich dabei bin. Ist das erste Mal, dass ich mich in einem technischen Podcast beteiligt habe übrigens. Von daher ist das für mich absolute Premiere gewesen.
Ja.
Ja.
Schön, dass du da warst.
Dankeschön. Danke, dass ihr mich ertragen habt.
Ja, ist. Ne? Also. Das war jetzt nicht oft, dass ich so widersprechen wollte.
First-Hand-Bericht aus dem Lifestyle-Store ist ja auch extrem cool. Hat man ja auch sonst eher selten.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es bei Apple genauso wäre, ne? weil ich weiß ja nicht, ne? Ich keine Ahnung. Ich arbeite halt im Lifestyle-Geschäft. Ich weiß nicht, wie das bei Apple wäre. also was
jeder der Mac hat zwei Stunden.
Ich glaube der ja, das ist zur Absicherung, muss ich das nochmal betonen.
Ja, ja.
Ich glaube, was der Mac gerade in Subtext macht, so dieses, den lade ich nie wieder ein, Ausrufezeichen.
Nein.
Aber das ist auch nicht schlimm. Ja, okay. Ich finde, darf man nochmal Self-Plugging betreiben oder darf man das nicht bei dir? Ich weiß es nicht.
Du kannst es ja versuchen und dann gucken, ob es nach dem Schnitt noch drin ist.
Ob der
nach dem
Schnitt noch drin ist.
Okay. Ob der Sensor zugeschlagen hat.
Okay. Also ich würde mich an der Seite vielleicht.
Sorry.
In Wirklichkeit machst du gerade bei meiner Skype-Spur so Mute. Klick.
Das könnte ich jetzt tatsächlich machen.
Ich weiß.
Würde ich den Stream zumindest nicht hören. Wenn wir jetzt Studio-Link schon benutzen würden, dann könnte ich explizit nur dich muten und einfach weiter mit dem Klaus reden.
Hast du die Lautsprecherfolge mit Sebastian gehört jetzt?
Nee, noch nicht.
Er hat sogar vor, etwas wie Handshake als Funktion mit reinzubringen. Dass wenn verschiedene Leute sprechen, dass du dich halt ohne dass die Zuhörer das mitkriegen, halt einfach bemerkbar machen kannst. Also was wir jetzt momentan ein Problem haben, wenn man so eine Skype-Schalt oder sowas hat, ist, einer redet, der andere hat eine kleine Latenz dazwischen, kriegt das nicht mit. Und auf einmal hast du dieses Wirrwarr, ne? Dieses,
ja.
Bitte du.
Ja.
Das möchte Sebastian dadurch verhindern, dass du so eine Handshake-Funktion hast. Das heißt, du kannst da so einen kleinen Button drücken und dann wissen die anderen, er möchte was sagen. Finde ich total geil.
Da hat Skype auch eine Lösung für. Das heißt Video.
Ich bin ein großer Freund davon, gleichzeitig Video zu machen. Aber ich finde es halt ziemlich gut, wo der Weg dahin geht.
Ich bin sowieso eher ein Freund davon, dass man sagt, man setzt sich in die Bahn und trifft sich.
Noch besser, ja. Das,
ja, gut, ist jetzt aber nicht bei jedem immer so ohne weiteres möglich, ne? Also das ist, ich bin also
aber es gibt da so eine große Veranstaltung immer Ende des Jahres.
Ja, ich weiß. Ich meine, das letzte Mal, dass der Chaos Computer Club in Hamburg war letztes Jahr und ich als Hamburger war leider nicht da. Das ging halt aber nicht. Mich hat halt die scheiß Lungenentzündung dahin gerafft. Das war schade. Bei mir in meinem Podcast, wenn ich Gäste habe, ist es halt normal, dass ich den immer noch mal eine Minute fürs Self-Plugging halt lasse. Weil ich einfach finde, so in der Podcast-Szene sollte man das so ein bisschen machen. Aber deswegen habe ich halt vorsichtig gefragt. Mal gucken, ob es das in den Schnitt schafft bei dir. Ich, unabhängig davon, dass ich jetzt bei der Technik bei dir zu Hause, weil ich es normalerweise eher in Film- und Serien-Business. Das heißt, ich betreibe drei verschiedene Podcast-Formate und das eine davon ist halt Telegram Movies. Das heißt, dort mache ich Film- und Serienkritiken. Die letzten beiden Folgen waren, wie soll es anders sein, einmal über Star Wars, eine dezente 4-Stunden-Folge über Star Wars, wo ich mit Gästen halt rumgenördet habe mit Film und die Mythologie darüber. Wieder kurz vor Beginn der 6. Staffel von Game of Thrones werde ich wieder innerhalb von Tentagon Movies ein Gemeinschaftsprojekt anfangen, das sich da nennt Storm of Brains. Das heißt, da werden wir jede Folge von Game of Thrones, nachdem sie gelaufen ist, sofort im Detail besprechen. Das wird dann aber so eine 2-3-Stunden-Folge. Das ist sehr, sehr gerne gesehen oder gehört gewesen letztes Jahr. Und habe halt noch ein persönliches Format, das sich dann nennt Tentagon Anywhere. Das heißt, da gehe ich jeden Tag auf und vom Weg zur Arbeit mit meinem Mikro halt an der Hauptstraße lang und überspreche über alles, was mich so genervt hat oder was ich gut finde am Tag. Also sprich ein klassischer Laber-Podcast. Und habe jetzt gerade ganz, ganz neu am Start halt noch Tentagon Talk. Das ist halt eine Live-Sendung, wo ich einfach über Gott und die Welt halt spreche und dann halt einfach live sage, Mensch, hast Bock, mit zu sprechen? Dann ruf mich einfach an. Das sind so meine 3 Podcast-Formate. Vielen Dank.
So, die Game of Thrones Sachen lade ich gerade schon mal runter von der letzten Staffel.
Ja.
Das da habe ich bisher immer nur die Serien-Junkies gehört. Und,
ja, genau.
Wie heißt der andere? Boars, Gore and Swords. Sehr schöner amerikanischer Podcast.
Gibt auch noch Sexy Cripples, gibt es auch noch. Also es gibt sehr, sehr gute Game of Thrones Podcast. Wir verfolgen da halt einen anderen Ansatz. Also ich mache das halt mit dem Philipp Siesmann zusammen von Serien.Ninja. Der ist halt ein ehemaliger Serien-Junkies-Redakteur. und mit denen verfolgen wir halt einen anderen Ansatz, dass wir sehr, sehr tief Serie versus Buchvergleich halt immer machen. Und was natürlich jetzt zunehmend schwieriger wird, weil die Serie die Bücher eingeholt hat. aber das war mein bis jetziger größter Podcast-Erfolg, weil also normalerweise, wenn ich eine Folge Tentagon Movies mache und einen Film bespreche, dann habe ich so, wenn es hochkommt, so 20, 30 Feedback-E-Mails, die so zurückkommen und ich sage mal so, keine Ahnung, 600, 700 Hörer oder so. Und durch Game of Thrones habe ich halt jede einzelne Folge irgendwie 3.000, 4.000 Zuhörer gehabt. Und irgendwie jede Folge haben wir, das wurde immer mehr, zum Schluss haben wir irgendwie 100 Mails pro Folge an Feedback gehabt.
Cool. So,
was erstaunlich war teilweise. Und man merkt halt einfach klar, das ist der Hype-Train, ne? Das ist dieser Bass, der da mitschwingt. Aber es ist halt auch etwas, wo ich extrem viel Spaß dran halt habe, was aber auch bis jetzt am meisten halt an Arbeit aufgemacht hat, weil die Aufnahme an sich, das wird, also was erzähle ich das Mac, weil Mac weiß das am besten, was das für Aufwand ist zu podcasten, wenn ich seine Day of the Podcast alleine mal nehme. Aber es ist halt schon so, die Folge an sich mit Vorbesprechungen sind so 3-4 Stunden. So, Postproduktion sind garantiert nochmal 3-4 Stunden dazu. Und das dann alles in den Medien auch dementsprechend zu teilen. Also du hast halt so pro Folge halt so 6, 7, 8, 9 Stunden Aufwand hast du halt. Und dafür kriegst du halt kein Geld, das machst du halt Podcast halt freiwillig, weil du Bock drauf hast, so, weil du den Hörern was geben willst und weil es dir halt Spaß bringt, die Reaktion darauf zu hören. So. Und ich glaube halt einfach, dass Podcasten generell eine Szene ist, die viel, viel schöner ist als die YouTube-Szene zum Beispiel, wo das gleiche Videoform ja gemacht wird.
Und jetzt sind wir vollkommen weg von der Watch.
Ja,
ja nix. Damit, du kannst ja wieder weg. Wenn der Smack nicht gefällt, dann schneidest du es halt einfach wieder weg.
darf der Klaus kurz sich noch self-pluggen?
Ja, klar.
Ich habe einfach nur Anfang des Jahres einen Podcast gestartet, weil ich mal wieder Bock auf Podcasten hatte, nachdem ich damit vorletztes Jahr aufgehört habe. Der ist abends im Wald, ist genau das, was der Titel sagt. Ich laufe abends durch den Wald, man hört Stopfgeräusche und Waldgeräusche und ich mache mir Gedanken zu Zeug. That's it.
Cool. Das mag ich.
Das ist ja dann so Laber-Podcast und aber Atmo in einem. Also wenn ich mal an die Diskussion letztes Jahr erinnere, hier Thema
Hashtag Team Laber Podcast.
Hashtag Team Laber Podcast, genau.
nee, also ist halt einfach, ich alleine mache mir einfach Gedanken zu Zeug. Ich habe irgendwie letztes Jahr kann man in der ersten Folge alles hören. Ich habe letztes Jahr Therapie angefangen und mache mir ganz viel Gedanken über, was in meinem Leben eigentlich so abgeht. Und das arbeite ich irgendwie dann im Podcast. Und genau. Einfach, was mir am Tag so widerfährt und was ich darüber denke.
Okay, cool.
Ja.
Muss ich mal reinhören auf jeden Fall.
Kannst du gerne tun.
Dann bedanke ich mich für die Anwesenheit.
Danke für die Einladung.
Willst du dich auch noch, Willst du nicht auch noch Self-Plugging machen, Mac?
Ja, ich mache da so Podcasts. So eins, zwei, drei.
Hast du überhaupt noch eine Übersicht, wie viele das sind, sag mal?
Ja, habe ich. Die kann man sogar finden auf maxsnyder.info theoretisch.
Cool. Ja, sehr schön. Dann danke, dass wir da sein durften und dass du uns ertragen hast.
Ja. Dann sag ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus.